So, ich habe das Gefühl, wir haben seit Wochen nicht geredet, aber waren es, na gut, 2 Wochen, ne? Nee, länger.
Ich habe jedes Gefühl für Zeit und Raum verloren.
Es gibt keine Zeit und keinen Raum. Das war damals. Das war vor dem großen Zwischenfall.
Wer kann sich noch Zeit und Raum leisten bei dieser Inflation?
Ist auch völlig wurscht. Man hat herausgefunden, Zeit und Raum sind eigentlich eh so egal. Also gut, Raum wichtig wegen Beine ausstrecken können, aber sonst ist es eigentlich egal. Und Zeit, mein Gott, seit 2 Jahren wabern wir in so einem Ding. Also wir jetzt speziell, die anderen nicht so.
Ich habe gelesen, es gibt so eine Theorie, dass manche Leute haben so ein wundersames Jahr in ihrem Leben. Ja, wo sie auf ihrem geistigen Höhepunkt sind und dann dieses eine Jahr, da machen sie einfach alles. Ja, und zum Beispiel Einstein hat irgendwie alle seine wichtigen Theorien, hat er in einem Jahr runtergerotzt.
Mhm.
Und vorher und nachher irgendwie so Füße hochgelegt, irgendwie.
Dauernd gegen die Wand gelaufen. Er hat nicht viel zu tun. Er ist ein rechter Depp. Aber dieses eine Jahr war sein gutes Jahr.
Ja, und dieses eine Jahr, das. Und wenn jetzt zum Beispiel, könnte ja sein, wenn jetzt unser eines perfektes Jahr eigentlich letztes Jahr gewesen wäre.
Komplett verpufft.
Ja, so puff weg.
Das war dieses Kratzen im Hinterkopf. Ich habe schon gemerkt, da irgendwas toll ist. Ich dachte, ach so, ich hatte so eine Vision von diesen gelben Fässern in der Asse. Die Atomfässer in der Asse. Und ich dachte, ach so, ganz einfach kann man die. Und dann habe ich gesehen, oh, 31. Dezember, Kalender abgerissen. Mist. Das Jahr war durch und die Idee noch nicht ganz raus. Aber das wäre zum Beispiel, stell dir vor, du bist der Typ, der Atommüll entsorgen kann, also wirklich entsorgen kann, lösen kann.
Ja.
Du wirst unsterblich. Also, aber auch wahrscheinlich, vielleicht ist das so in 10 Generationen oder in 20, 30 Generationen, wenn sich die Fässer langsam auflösen und die Menschen immer seltsamere Krankheiten bekommen im Umfeld des Atommülls. Und dann bist du der Typ, der sagt, pass mal auf, ich habe hier ein Spray. Und dann alles wieder fein.
Mhm.
Ich habe letztens eine ASMR-Frau gesehen. Die hat ein Sprühgeräusch imitiert.
Wie, also
die hat sich so eine Sprühflasche genommen und hat dann so in Richtung des Zuschauers gedeutet und hat dann mit dem Finger so angedeutet, aber hat das mit dem Mund gemacht, das Geräusch.
Ja.
Also das ist ein vollkommener Quatsch. Die hat ja überhaupt nichts verstanden. Aber überhaupt die ASMR-Leute werden immer rabiater und die denken, dass immer mehr Leute denken, es ist sexy, vielleicht bin ich da auch nur der Außenabweichung, aber was die am liebsten machen, ist dieses hier mit langen Fingernägeln auf Plastikgegenständen rumklopfen. Und das klingt super eklig.
Das war jetzt mehr metallisch.
Das war jetzt metallisch, weil ich keine Plastikgegenstände hier habe. Ich könnte hier.
Ich habe hier so ein Billig-Tablet, kann ich mal hier drauf rumkratzen?
Ja, kratzen ist fast noch okay, aber dass dieses mit langen Fingernägeln drauf rumklicksen, das. Also da muss ich mich leider sofort übergeben, ASMR-Community.
Ich habe meinen Fingernagel eingerissen.
Nein, bitte nicht.
Ja, das ist ganz schlimm. Jetzt habe ich den einen Fingernagel geschnitten. Und jetzt ist der eine sehr kurz und die anderen sind so normal. Und ich kann nicht damit tippen. Ich mache mich völlig wahnsinnig.
Wird alles blutig.
Nein, weil es ist einfach völlig ungleichmäßig lang jetzt. Ich bin ja so ein Hacker. Ich hacke ja auf die Tastatur.
Ja.
Jetzt ist der eine Fingernagel zu kurz.
Mhm. Vielleicht gibt es da so Einlagen, so beim Orthopäden, das ist nur so eine Fingernagelverlängerung.
Das sieht sehr lustig aus. Es gibt so kleine, weiß nicht, das sind so Puppenhände oder sowas. Ja, also so, wenn du Puppen bauen willst, dann kaufst du halt so Hände, so Plastikhände. Die passen halt auch genau auf einen Finger drauf. Dann kannst du so fraktal so Hände auf deinen Fingerspitzen haben. Und es sieht total lustig aus, wenn du die zwei Hände so einer Katze, die gerade so auf dem Tisch liegt, so vorne dran steckst. Dann sieht das so aus, als würde die Katze so die Hände verschränken. Das ist sehr, sehr lustig.
Ja, wir sollten uns eine Katze schon dafür kaufen.
Ich meine, diese Kalendersache, die Kalender, die kann man ja alle x Jahre so recyceln, weil die Wochentage, die fallen alle x Jahre irgendwie wieder auf die gleichen Tage. Dann ist wieder der 1. März, ist dann wieder ein Dienstag oder so. Hm. Und das wiederholt sich halt so ein bisschen unregelmäßig wegen den Schaltjahren und hin und her. Und da gibt's ein tolles Video von Matt Parker, der macht sowieso sehr tolle Videos. Der ist so ein Show-Mathematiker.
Mhm.
Der macht so, der ist so Outreach, damit vielleicht die Kids, die so einen Vortrag mal an der Schule sehen oder so, dann hinterher Mathematik studieren wollen. Das ist eigentlich ein fieser Trick, weil eigentlich ist Mathematik gar nicht so geil und lustig. Aber ist schon gut und alles, ja. Aber der macht halt so, und der macht jetzt auch solche, YouTube-Videos, wo er so mathematische Dinge erklärt, und eines war über auch diese sich wiederholenden Kalender, dass du also, weiß nicht, 2022 kannst du zufällig Kalender von 1997 auch benutzen, weil die stimmen.
Also alles aufbewahren.
Nicht alles aufbewahren. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe ja, und wie, also du auch, du hast Eichhörnchen- und Leberkäse-Kalender zum Beispiel von den Hörern bekommen.
Oh ja, ja, ja.
Die kann man ja nicht wegwerfen eigentlich.
Nein, natürlich nicht. Die werden irgendwie noch zu Postkarten wenigstens oder irgendwas Schönem gemacht.
Schickst du deinen Freunden irgendwie Leberkäse-Postkarten?
Verstörendes aus München. Ich mache mir echt Sorgen um Philipp. Irgendwie ist der seltsam geworden. Ja. Aber das ist
geworden.
Jetzt wird es immer deutlicher. Seine Seltsamkeit wird immer deutlicher. Ja. Aber apropos Eichhörnchen, ich glaube, wir schwächeln im Eichhörnchen-Bereich. Wir haben fast nicht mehr über Eichhörnchen gesprochen, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich habe auch gestern eins gesehen. Vorgestern habe ich eins gesehen.
Ich habe neulich eins im Englischen Garten gesehen.
Sehr gut. Da sind wir schon wieder gut dabei.
Ja, da war ich auf der Pferdestrecke. Weil mich da irgend Apple Maps hat mich auf die Pferdestrecke geschickt.
Toll.
Der Leo hat gesagt, dass Apple Maps für Fußgänger sei jetzt besser als vorher. Weil vorher war es echt schlecht. So. Und dann hat er gesagt, es sei jetzt besser als vorher, und dann habe ich mich wieder drauf verlassen und bin wieder reingefallen. Hat mich wieder in die Irre geführt über die Pferdestrecke. Okay. Das ist schon länger her, das war vor dem Update, glaube ich.
Ja, aber so auf die Pferdestrecke, also das ist schon ziemlich weit daneben gelangt, würde ich sagen. Also danke Google, immer nicht auf die Autobahn oder so. Ja, aber gut. Und hast du Pferde gesehen wenigstens? Also du hast Eichhörnchen gesehen, das ist schon ganz viel
wert. Nur Eichhörnchen, kein Pferde, das war das, ich weiß gar nicht, wie diese Teile vom Englischen Garten heißen.
Baum.
Wo da ist ja so ein Weg durch von... Ich glaube, der geht beim chinesischen Turm los, und das sind auch die Polypfeipferde.
Ja.
Und dann gehst du da gibt es so Reitwege durch den Englischen Garten, und die sind halt durch die Pferdchen ein bisschen ruiniert, weil die so fiese Schuhe haben.
Die sind nicht ruiniert, die sind pferdesk.
Ja, aber da, wenn du da mit normalen Menschenfüßen Schuhen drüber läufst, ist das sehr
unangenehm. Sollst du ja nicht.
Es waren ja auch keine Pferde. Ich wollte doch nur zurück.
Ich wollte doch nur, das hören die immer wieder, die Pferde. Und dann sagen sie, nein, nein, nein. Die Ausreden, weißt du, wir werden immer älter, wir Pferde, aber die Ausreden sind immer dieselben. Aber ist das eigentlich nur für alle Pferde, oder das ist nur für Polizeipferde, diese Durchläufe? Das muss man für alle Nicht-Münchner sagen, das sind so in dem riesigen und von zahlreichen Fuß- und Radwegen durchzogenen Englischen Garten sind das so sehr etwas in Büsche versteckte Parallelwege, die ein bisschen unheimlich aussehen, und die sind einfach so ein bisschen zertrampelt vom Pferdehufen. Mhm. Machen wir uns nichts vor.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, liegen auch Pferdeäpfel rum eigentlich? Oder müssen die Polizeipferde die immer aufklauben? ein Polizeihund hinterher, der die dann aufklaubt.
Nee, so ein Schorsch, der hinterherläuft mit so einem Sack. Und ja. Da war wenig Pferdeäpfel, weil wahrscheinlich auch sehr wenig Pferde unterwegs waren. Da war es noch ein bisschen kalt und so, und Polizeipferde. Ich glaube, da gibt's aber auch da ist doch die Reitschule, da gibt's auch echte Pferde, die dürfen doch sicher dann raus. Und
also eine normale Reitschule, keine Polizeireitschule, sondern eine normale Reitschule.
Die Reitschule, weißt du?
Die Reitschule.
Die kennst du doch, kennst du die?
Ich kenne das Lokal.
Ja, heißt und dahinter ist eine Reitschule mit Pferden.
Ich dachte, das wäre nur so ein Showroom um die Essen dann ein bisschen zu entertainen.
Nee, da ist doch hinten so eine Halle
mit. Ich erinnere mich, ja.
So, da kann man auch irgendwie.
Pferd sein.
Ja.
Ich glaub, einmal Pferd sein und aus allen Ställen fliehen.
Ich glaube, ich war da mal auf einer Hochzeit, die in diesem Lokal von diesem Reitdings irgendwie gefeiert wurde oder so.
Ja.
Ob die Ehe wohl noch hält?
Gaul und Geuligam. Ich weiß nicht, ob die Ehe noch hält, aber solange es den Pferden gut geht, wollen wir nicht sagen. Ich war da einmal, ich glaube, in Stehkrägenzeiten, warum auch immer.
Mhm.
Und aber ich fand das nicht so.
Da ist nämlich auch ein recht nettes kleines Standesamt-Dingsbums da in der Nähe vom Englischen Garten. Und da ist aber auch sofort wieder die Spießer unterwegs. Nur hier Reis werfen verboten, steht ein Schilder an dem Ding.
Party.
Wo würde man denn sonst Reis? Wieso wirft man denn Reis? Das ist doch alles. Naja. Auf jeden Fall haben wir, genau, unser Hörer Pascal hat also uns Gutschein geschickt für diesen My-Leberkäse-Shop.
Ja, wo man sich ein Leberkäse wie ein Tesla konfigurieren kann.
Ja.
Kann man das überhaupt beim Tesla?
Beim Tesla sind die Optionen auf Farbe und Felgen beschränkt.
Das ist zu wenig. Also ein Tesla, man kann sich einen Lebercase konfigurieren wie sonst was?
Einen VW. Ja.
So kann man sich dort einen Lebercase konfigurieren mit, also das haben wir beim letzten Mal gemacht.
Genau.
Wo man sich dann so dazuklicken kann. Was heißt, ja, mein Gaumenraum brennt noch.
Du wolltest den schärfen Wallersdorfer.
Den scharfen Wallersdorfer. Ich dachte, das wäre der Bürgermeister. Aber er war es dann gar nicht. Es schmerzt.
Er ist wirklich scharf.
Er ist wirklich scharf. Also er ist nicht so scharf, dass man wirklich weint. Aber ich dachte schon, ein bisschen Wasser dazu trinken kann nicht. tut keinen Schaden.
Naja, also auf jeden Fall. Ich habe das dann an einem Wochenende bestellt. Dann haben die das Montagmorgen losgeschickt. Und Dienstagmorgen war es hier. Das kommt roh in einem Kühlpaket mit solchen kleinen Kühlakkus drin, so Gel-Schlons irgendwie, der dazwischen liegt.
Muss man nicht zurückgeben?
Oh, nö, den kannst du behalten.
Das ist Kühlakkus.
Ja, cool. Wir haben schon mal so eine Lieferung von Kohl und Pinkel bekommen. Das kam auch so ähnlich.
Das war ja damals bei der ersten Sendung fast.
Ja.
Ganz, ganz früh. Ja, okay.
Und es ist eine Anleitung dabei, wie man das braten, backen soll. Und ich habe die auf die Minute befolgt mit allen Spirenzchen, also weißt du, so ein Schüsselchen Wasser reinstellen und dann den Leberkäse reinstellen und dann den Backofen auf 130 Grad Ober-Unterhitze einstellen, dann 60 Minuten warten, dann das Wasser rausholen, dann die Leberkäsen aus der Form wieder rausholen, auf eine Backblech rausstürzen, damit sie nachbräunen können. Und dann habe ich den stehen lassen und gewartet und dann steht dabei hier, Kerntemperatur Leberkäse soll auf 72 Grad hochgehen.
Und wie misst du beim Leberkäse? Hast du ein Leberkäse-Thermometer?
Natürlich habe ich ein Leberkäse-Thermometer, hallo?
Ach, Timo, ey, du bist wirklich das unterschätzt. Also hast du ein Leberkäse-Thermometer.
Das ist halt so ein Bratenthermometer.
Ja, aber auch mit Leberkäse-Option.
Ja. Und ja,
mit Leberkäse-Taste.
Da musst du gucken, dass der Zeiger von dem Thermometer auf die Kuh zeigt. Wenn das Thermometer sagt Kuh, dann ist fertig. Und es ist nicht fertig geworden und es hat nicht recht gebräunt und dann habe ich es ein bisschen heißer gemacht, was dazu geführt hat, dass aus meinem Leberkäse, der war ja gefüllt mit Maultaschen, Emmentaler
und
Mozzarella.
Das war's. Ich habe mich gefragt, was zum Teufel sind diese grünen Streifen da? Irgendwas erinnern die mich, aber ich konnte es nicht zuordnen. Ich dachte, was hat der Timo denn da reinbestellt, sag mal?
Also ehrlicherweise sah das beides nicht so richtig gut aus. aber es hat dann sehr, sehr gut geschmeckt. Aber es hat wirklich ausgesehen wie Pizzamampf. Ja, also es war sehr schlonsig und alles. Und ich habe rein zufällig hier zwei Leberkäse-Semmeln dabei und probiere das jetzt einfach mal.
Probier es mal. Also ich habe an die Semmeln nicht gedacht. Ich bin auch ein Trottel vor dem Herrn. Ich werde es morgen mit Semmeln zu mir nehmen. Denn das muss man sagen, die Leberkäse-Semmel ist natürlich schon wirklich, also Leberkäse an sich ist schon gut. Ja, also Leberkäse, ich habe den jetzt einmal gebraten, einmal gebacken heute. Und das kann man schon gut machen. Aber eigentlich gehört der Leberkäse in eine Semmel. Das ist eigentlich so der Zielort für ein Stück Leberkäse. Denn sonst ist es auch so ein bisschen viel Fleisch. Das ist ja so reiner, das ist, als ob man eine riesige Frikadelle essen würde, ein riesiges Fleischpflanzerl essen würde. Und das ist eigentlich nicht so richtig fetzig, aber in einer Semmel.
Ich habe dir ja noch einen Kartoffelsalat dazu mitgekriegt.
Das stimmt. Und der war interessant gewürzt mit irgendwas, was ich nicht zuordnen konnte, aber was gut schmeckte.
Sachen.
Ja, das war's. Das hat man dann geschmeckt. Und da habe ich auch noch was, aber ein bisschen, also das kann ich dann morgen noch eine weitere Mahlzeit mit. Wobei, Leberkäse, Semmel und Salat ist natürlich auch wieder schräg. Dann sagen die Leute auch wieder, was ist denn das? Du gehörst nicht hierher. Du bist kein von uns, keiner von uns Bayern.
Also das ist schon recht gut. Ich weiß nicht, also es ist ja bisher auf der teuren Seite, dann insgesamt waren jetzt die zwei Leberkäsen bei 40 € mit Versand. Und schon ein bisschen viel, aber es ist halt auch, das sind halt drei Mahlzeiten in einer Scheibe drin.
Ja, also das ist wirklich viel. Also ich glaube, das ist.
Und ich finde es toll, dass so ein kleiner Metzger von der Middle of Nowhere halt sich einfach eine Website hinstellt. Da so, also es ist ein sehr minimaler Shop, da kannst du halt, hast du drei Optionen pro Dings und kannst halt reinklicken. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob sich das für den lohnt, ob sich das lohnt. Da sind ja sicherlich auch diese extra Verpackungen und diese Kühlakkus und der ganze Quatsch dazu mit reingerechnet. Aber ich finde das super, dass das und dann irgendwie so hier mach mal Custom Leberkäse und das ist auch als Gag ist es lustig und du kannst dir halt irgendwie so einen Käsefokus oder Schärfefokus rein reinlegen. Ja. Oder kannst halt, was wir letztes Mal alles vorgelesen haben. Ich finde das super.
Absolut. Und es schmeckt wirklich sehr gut. Das muss man aber sagen. Es kommt aus Wallersdorf, wo ich gerade sehe, hat BMW auch ein Teilelager. Ein Teilelager Wallersdorf. Bei Landau in der Isar. Das ist also zwischen Plattling und Landau. Ungefähr, ganz ungefähr. Eigentlich am Maria Posching. Also eigentlich ist es da. So, und da ist dann Wallersdorf. Da war ich, glaube ich, noch nie. Verrückt. Wieso war ich da nicht noch nie? Weil ich immer weiterfahre. Das ist an der Autobahn, an der A92. Und da fährt man dann immer weiter. Und da gibt es auch ein Porsche-Zentrum, was es alles gibt. Es gibt so viel auf der Welt, wenn man mal guckt.
Das Porsche-Zentrum in Bayern, da gibt es alle 500 Meter eins.
Ja, bei mir ums Eck ist auch eins. Aber habe ich deswegen einen Porsche? Nein.
Nein, einfach weil sie mir nicht gefallen, deswegen.
Ja, ich hätte lieber eine Bahnkarte 100.
Nee, mag ich auch nicht, aber ein Porsche mag ich auch nicht, die sind alle hässlich. Die sind auch, neulich bin ich an einem Porsche-Zentrum vorbeigefahren, habe ich die neuen Schnelllader gesehen. Der Porsche hat sich als einziger so ein 800-Volt-System überlegt, was noch nicht raus ist, ob das so eine super Idee ist. Aber man kann auf jeden Fall die Schüssel damit recht flott laden, was hübsch ist.
Die Schüssel? Du sprichst sie wie ein flotter Teenager in den 80ern.
Ja.
Hey, Puppe, ich muss mal eine Schüssel laden hier. Spring schon mal rein, Kleines.
Menschenskinder, da ist sie schon voll.
Donnerwetter, wa? Komm rein hier, komm in meine Schüssel. Komm in die Schüssel, Luise. Dip, 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 dip. Aua. Ich sitze auch im hohen Kissen. Ich habe mir versucht, meinen sehr unbequemen Stuhl ein bisschen bequemer zu machen, aber das hohe Kissen führt dazu, dass der Abstand zum Tisch sehr klein wird. Und eigentlich werden gerade die Beine zerpresst.
Ja, baumelt der jetzt nicht so locker unterm Tisch rum?
Nein. Eigentlich werden sie zypresst. Eigentlich möchte ich sagen, sie werden zypresst, um so ein bisschen Urlaubsstimmung zu schaffen. Ein bisschen Toskana hier reinholen. Mhm. Ah ja. So. Ja, also erstmal danke Pascal für die Spende. Das war sehr, sehr nett und es war sehr, sehr schmackhaft. Also ich finde es sehr, sehr bei aller Schärfe, aber so von der Struktur her, Konsistenz, sehr, sehr gut, sehr fest, aber eben mit jeder Menge Krempel drin. Ich habe irgendwie, weiß nicht, ich glaube, ich weiß nur Chili, ich weiß gar nicht, was da noch drin ist. Aber es ist jedenfalls schmackhaft.
Und Jalapenos und Paprika.
Es ist also wirklich scharf. Ich wundere mich schon. Aber gut, macht Spaß und wird morgen meine dritte Zubereitungsform, die Leberkäse-Semmel sein. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Ach, ich habe kein anderes Bier geholt, ich Trottel. Hast du schon ein Bier da?
Muss man aufessen.
Was?
Ich habe nur Leberkäse-Semmel.
Aber noch kein Bier. Timo mag das nicht damit zugeben. Deswegen tut er jetzt so, als ob er noch kauen würde.
Ich habe dir gestern es war für dich schon auch fette Beute gestern, weil ich habe dir zwei Tütchen mitgebracht mit Bieren vom Basti und von mir und die Leberkäsen und den Kartoffelsalat und irgendwelche Sachen. Und ich würde vorschlagen, wir machen heute mal einen Zwickel auf.
Ja, das machen wir.
Dann holen wir den mal.
Den holen wir dann kurz. So, dann fahren wir das System runter. Also in der nächsten Sendung sprechen wir uns wieder. Wiederhören. Die gleichzeitig wieder zurück. Am Platz.
So. Hoppala. Da haben wir eine Bügelflasche aus Franken. Aus Bayreuth.
Ah.
Aktienzwickel Kellerbier. Ich glaube, das ist der Text, der kommt mir bekannt vor, hatten wir wahrscheinlich schon mal. Die Herzen unserer Brauer schlugen höher, als sie in den tiefen Keller unserer Brauerei hinabstiegen.
Und die Tochter vom Brauereimeister sein.
Nein, um durch Verkostung aus den Lagerfässern die Qualität zu prüfen. Die wollten sich halt umlöten, gell?
Ja, natürlich. Dafür macht man den Job doch.
Aber an diesem traditionellen Ritual, das in der Brauersprache Zwickeln genannt wird, hat sich bis heute nichts geändert. Die löten sich immer noch gern um.
Mit dem Genuss von Aktienzwickel können Sie dieses Erlebnis geschmackvoll nachempfinden. Lotte hieß die Tochter und ja, sie ist immer noch im Keller.
Bei Reuter Bier in der Bügelflasche aufpoppen.
ach Mutter, mir träumte neulich von einem Mann, der Mann war abscheulich. Kennst du das?
Nein.
Wollen wir, wie war das nochmal? Heinz Erhardt, der hat mal ein Gedicht, wie war das nochmal, mit dem das Pechmariechen, genau, das Mariechen, das in den Keller hinabschreitet und auf einen, heimlich auf einen auf eine Männerbegegnung hofft, aber sie füllt den Teller vom Blech, doch solange sie auch füllt, es kommt kein Mann, so ein Pech. Darum Pechmariechen. Ja, egal. Gut, du meinst, wir wollen mal die Zwicklung hier vonstatten gehen lassen. Ja. 1, 2, 3, Zwickelis! Oh Mann! Das, weißt du, man merkt nicht, dass ich irgendwie Flensburg-Bezug habe, wo nun wirklich das Flaschenknallen herkommt, ja?
Vielleicht war da nicht genug Druck drauf.
Ich bin, glaube ich, einfach zu schwach. Ich bin einfach zu schwach. Ich fasse die Flasche an und sie wird irgendwie weich und es tut mir leid, Leute. Ich hätte euch gerne echt einen riesen Plop gegönnt, aber irgendwie ist das hier, oh. Das ist auch noch hier mein Untersätzchen. Also, Teleprost!
Teleprost!
Teleprost! Ja, ganz schön kaltes Korn bei mir im Kühlschrank. Internet.
Ja, das schmeckt ganz gut. Der Keller, den schmeckt man, den Zwickel und alles.
Ich schmeck, glaube ich, sogar einen Doppelzwickel hier. Mhm. Ah, und hier im Keller ist schon so die Ecke, da wo die Spinnen und so ein bisschen Staub noch. So, ne? Aber sehr, sehr gut gelagert.
Ich habe die bestellt bei diesem Lieferdienst Flink, nicht wahr?
Ja.
Und ich habe irgendwas hat bei meiner Mutter gefehlt und dann habe ich dort was bestellt und dann habe ich mit dem Zwickel aufgefüllt, um die nächste Stufe von Liefergebühr irgendwie zu erreichen. Und wo ist jetzt diese E-Mail? Und dann kamen irgendwie 3 von diesen Zwickelflaschen und eine war nur halb voll. Habe ich mir gedacht, schlecht, da hat der Lieferant unterwegs, aber nein.
Hier, ihre Lieferung!
Das Siegel war noch versiegelt und dann habe ich an die Brauerei geschrieben, so, die Flasche war halb leer, ist ungewöhnlich, oder? Und dann sagt der Chef, hat zurückgeschrieben, der Herr Leibold hat geschrieben, wir freuen uns, dass wir Sie zu einem Fan unseres Aktienzwickel-Kellerbiers zählen dürfen. Umso ärgerlicher natürlich, dass wir Sie nun enttäuscht haben. Es war okay, ich war nicht so enttäuscht, aber ich wollte...
Ja gut, du kannst aber schon sagen, du hast 3 Nächte geweint oder so. Und dadurch ist irgendwie Schimmel bei dir im Schlafzimmer aufgetreten. Das kann man schon, man muss ein bisschen auf die Tränendrüse drücken, schon.
Nee. Dann sagt er hier, in der Abfüllung läuft jede Flasche durch eine Füllhöhenkontrolle und wird bei den geringsten Unterfüllungen ausgeschleust.
Na, und zwar sofort, und dann sofort zu Ihnen geschickt. Und geht sofort in den Versand.
Deswegen möchten wir das gerne genauer überprüfen. Sie helfen uns sehr, wenn Sie uns die Flasche zusenden. Das werde ich dann demnächst auch tun.
Wir hatten Mitarbeiter Tobi schon immer unter Verdacht. So, Tobi, mal zum Chef bitte. Ja, also das ist ja nun was. Meine Flasche war jetzt vorbildlich voll und ich werde es auch eines Tages sein, wenn ich ganz schnell trinke. Aber so schnell trinke ich. Ich bin ein Genusstrinker, das weißt du. Bayreuth ist eine Stadt des Genusses, des barocken Genusses.
Bist du nicht der Bierseidel, wie unser Hörer Herr Great angedeutet hat?
Nein, wo war das nochmal? Da habe ich doch, das war ein Twitter-Vermerk.
Der hat einen antiken Bierseidel irgendwo gefunden. Der Seidel ist einfach der große Krug.
Genau, ja, ich weiß. Ich musste mit diesem Namen groß werden. Ich würde so oft gehänselt in der Schule. Bierseidel, nee. Und ich sagte, ja, aber ich kann damit leben, Leute. Aber komischerweise wird das kaum benutzt, das Wort.
Ja.
Man kennt es kaum.
Man kennt es kaum, man hört ab und zu davon bei der Wiesn, wenn wieder ganz viele davon gestohlen werden.
Dann heißt es, Bierseidel ist weg.
Ja, und der Sicherheitsseidel, wenn der nämlich mit der Sollbruchstelle am Griff, damit es bei der Prügelei ein bisschen weniger Verletzungen gibt.
Ja, das ist schön.
Und der war beim Penninger, der Herr Great. Der hat den Penninger besucht.
Das stimmt. Mhm. Er hat ja im schönen Wald.
Ja.
Im Void aus Draust. Draust? Ich glaube Draust. Im Void Draust hat er ihn besucht.
Mhm.
Ja, Waldkirchen, glaube ich. Kann es sein? Waldkirchen? Also irgendwo im Bayerischen Wald. Stimmt, genau ums Eck bei wem nochmal? Lena Christ? Nee, wer hat da nochmal gewohnt? Da steht das Geburtshaus von irgendwem, steht doch neben, von irgendeiner Autorin. Ist doch da. So. Es war Emmerenz Meyer war es, nicht Lena Christ. Hm. Emmerenz Meyer, die nach Amerika ausgewandert ist, bayerische Schriftstellerin. Und die ist, glaube ich, in unmittelbarer Umgebung, ihr Geburtshaus ist in unmittelbarer Umgebung von Penninger. So, ich finde es jetzt gerade zwar nicht, aber irgendwo ist es wohl so. Und deswegen, wir fahren da auch mal hin. Wir fahren mal hin, erleben Abenteuer. Mhm. Und dann, ja, hier ist das, aber das Haus ist nicht mehr zu sehen.
Ja, der Basti hat ja angeboten, dass er uns hinfährt. Dann, aber ich weiß nicht, was er denn da genau vorhat.
Haben Sie auch alkoholfreie Getränke, bitte?
Ja, hat er sicherlich. Es gibt ja auch diese alkoholfreien Gin-Sachen und sowas, das kann er ja dann.
Ja, kann er sich damit ein bisschen am Katzentisch erfreuen. So, hier, gehen wir da hinten hin. Aber bitte nicht, hier, die Presse kommt heute, bitte da, trink das bitte da drüben, hinterm Haus. So,
es gab hier, eine Schlägerei irgendwie vorgestern in München an der Tankstelle. Da ist einer verprügelt worden, weil er ein alkoholfreies Bier bestellt hat.
Es ist traurig. Deswegen sollte man es niemals tun.
Genau deswegen.
Einfach, wenn du gesund bleiben willst, bestell kein alkoholfreies Bier. Nein, ich habe das tatsächlich nie, ich finde das aber schlimm. Wieso wird man, wirklich, ich habe das nur so am Rand mitbekommen.
Da steht auch immer wenig drin. Vielleicht hat der auch der eine den anderen blöd angeschaut und dann hat er,
ein alkoholfreies Bier, du Fotze. Und dann, okay, gib mir halt ein alkoholhaltiges Bier, Fotze, okay.
Nachts an der Tankstelle, da muss man ja dann immer bis halt aufpassen.
Ja, natürlich. Deswegen niemals nachts an der Tankstelle sein. Ist ja dann, du bist Benzin. Hm. Ja, dann darf man das schon. Aber sonst ist das auch nicht mein Ort.
Nee,
schon nicht. Am Abend schon nicht.
Nicht direkt. Nein. Ich war da auch seit Jahren. Ich sehr selten an Tankstellen, höchstens mal ein Paket abgeben und so. Aber sonst, ich vermisse auch nichts. Ich brauche diesen Geruch nicht. Ich habe neulich mal das Video angeschaut, wo ich das letzte Mal mein Taxi getankt habe.
Davon gibt es ein Video.
Natürlich gibt es ja ein Video.
Ja, freilich, natürlich. Entschuldigung, alle Sender waren da. ZDF war da.
Nee, ich wollte gucken, ich hatte damals für den Adventskalender hatte ich da das Video aufgenommen und irgendwas. Und ich wollte sehen, ob man auf dem Video sieht, was der Benzinpreis und Dieselpreis damals war, weil der heute natürlich ein wenig höher ist. Und das war ja nur vor 4, 5 Jahren und da war halt der Preis bei der Hälfte.
Mhm.
Ja, und ich vermisse das jetzt nicht. Also ich zahle gerne den überteuerten Strom und das ist ganz fein.
Ja.
Aber ich war jetzt auch lang nicht öffentlich laden und jetzt bin ich neulich ausgefahren und wollte mal gucken, wie das denn ist, wenn man dann heute mit etwas Zeitversatz nochmal laden möchte. Und dann habe ich eine Ladesäule gefunden und dann habe ich den entsprechenden besten Tarif gefunden, den ich dafür haben möchte.
Ja.
Habe ich in der Ladefuchs-App reingeschaut, oder Basti mit dran rumgeschraubt hat.
Ah ja.
Weil da stellst du ein, ich stehe jetzt vor einer so und so Säule und dann sagt die App, hey, am besten hältst du folgende Karte dran, damit der Preis nicht zu krass wird. Mhm. Weil das kann auch nicht auf der Säule stehen, weil die Säulen sind halt auch dumm und alle, naja. Auf jeden Fall.
Dumme Säule.
Und dann habe ich geguckt, welche von diesen Ladekarten habe ich denn? Ich habe so, weiß nicht, 10 Stück oder so im Auto. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann logge ich mich einfach bei diesem Dienst ein und schaue, ob die Karte aktiv ist, ob da ein Zahlungsmittel drin ist und ne. Mhm. Und Ding Dong. Und dann habe ich mich da versucht einzuloggen und bin auf einmal rausgekommen bei der Administration von dieser Karte. Also dieses System hat gemeint, ich wäre ein Mitarbeiter von denen. Mhm. Und dann standen da so lustige interne Sachen dran und dann habe ich einfach nicht weitergeklickt. Und da stellt sich dann immer die Frage, wenn man auf sowas stößt, wenn man es jetzt dieser Firma melden würde. Mhm. Ey, Leute, eure Hintertür steht offen.
Ja.
Also die übliche Reaktion ist so meistens keine. Ja. Die nächstmögliche Reaktion ist, dass die Anwälte losschicken. Ey, du hast uns gehackt.
Ja, einfach durch Knopfdrückung.
Ja, und ich habe nicht versucht, irgendwas zu hacken, sondern ich habe nur versucht, mich einzuloggen. Sorry. Und das ist ein bisschen, ich glaube, die beste Option ist, wenn man kein Theater haben will, einfach nichts zu machen. Dann bleibt halt deren Hintertür offen stehen. Ist mir doch wurscht.
Ja, aber das macht man so wie wenn bei einem die Vordertür offen steht, das muss man, darauf muss man schon hinweisen. Herr Ministerpräsident, Sie haben da, und das sollte man auch den Firmen sagen, natürlich, das ist ja bei uns auch so. Stell dir vor, keine Ahnung, hier würde sich jemand reinhacken und plötzlich haben wir hier noch irgendwie einen Gast.
Ja, das wäre, ich würde ja damit umzugehen wissen. Ich sage ja nicht, hey, du hast uns gehackt, hier, Anwälte, los. Aber ich hatte schon mal so einen Fall. Da habe ich bei einer Firma entdeckt, dass da die Hintertür offen steht, habe denen Bescheid gesagt und dann, ja, willst du uns erpressen, oder?
So. Ja, nö, ja, obwohl. Und wie viel gibt's denn?
Nee, habe ich gesagt, nee, ich will nicht erpressen. Manche Firmen geben ja auch tatsächlich so einen Finderlohn raus. Die haben ja solche Programme, wo du sagen kannst, hey, oder wo die Firmen auch anbieten, wenn du bei uns folgende Probleme findest, kriegst du X Geld. Mhm. Und da hat sich zum Beispiel auch Apple sehr lange sehr angestellt, weil das ist so Industriestandard bei solchen Computerfirmen, dass die sowas anbieten. Und Apple hat da lange nicht mitgespielt und dann haben sie irgendwann so ein Programm aufgelegt, aber auch in der appeligsten Art und Weise, dass du musst dich erst vorher anmelden und dann prüfen wir das und dann sagen wir dir hinterher, ob wir meinen, dass du jetzt den Finderlohn verdient hast oder so. Mhm. Und die Hürden sind da relativ hoch. Auch bei Apple habe ich zum Beispiel so ein Problemchen gefunden. Also kein besonders schlimmes, aber so ein kleines Problemchen, das habe ich vor ungefähr 5 Jahren gemeldet.
Ist immer noch da?
Ob es da ist, weiß ich nicht. Ich habe dann gefragt, ob das für diesen Finderlohn in Frage kommt. Dann haben sie geantwortet, wir prüfen das und das war vor 5 Jahren.
Sie prüfen sehr intensiv. Man kann nicht sagen, dass sie das Geld leichtfertig rausgeben.
Ja.
Das ist wichtig.
Der Finderlohn, der bewegt sich halt so für Kleinigkeiten, ist der halt so ein paar tausend Dollar, irgendwie 5.000 Dollar, 10.000 Dollar.
Ja, okay.
Wäre okay. Und wenn du halt was richtig Übles findest, dann kriegst du halt ein paar Millionen.
Mhm.
Und der Anreiz soll sein, dass also wenn du jetzt professioneller Hacker bist und den ganzen Tag überlegst, wie du so ein iPhone aufknacken kannst, dass du dann diese Sicherheitslücke lieber an Apple verrätst, eine Million kassierst, anstatt sie an die richtigen Hacker zu verkaufen, die dann damit echte Kundschaft hacken. Die dir viel mehr zahlen als 1 Million, sondern 10.
Apple, ich will euch nicht erpressen, aber die Konkurrenz würde 10 bieten. Wie schaut es da bei euch aus? Oh, nee, das war jetzt falsch. Ja.
Und da gibt es ja auch Leute, die leben davon. Ne? Die gucken sich an, welche Firmen haben solche Finderlohnprogramme. Bug Bounties heißt das.
Wie heißt das?
Bug Bounty. Ein Bug wie eine Softwarefehlerchen.
Ach so, Bug, ja, ja. Mh. Ich habe jetzt gerade einen Bug. Bei dir denke ich an Backen, ja.
Ja, einen Kuchen. Kriegst du einen Kuchen hinterher.
Ja, hier kriegst du einen ganz schönen Rührkuchen gibt es dafür, gell? So, jetzt fährt er, wir haben zum Tor.
Ein schöner Rührkuchen mit Sauerkirschen drin.
Ja.
Schokolade drüber.
Nein, also Bug.
Bug Bounty.
Ja.
Und Bounty wie der Bounty Hunter.
Ja, genau.
Wie der Boba Fett, genau. Mhm. Und da gibt es halt Leute, die gucken, dann gibt es so Seiten, wo drauf steht, hier folgende Firmen bieten solche Bug-Bounties an. Und dann gucken die halt, wo man möglicherweise gegen solche Systeme treten kann. Und dann muss man halt dokumentieren, so hey, hier, wenn ich folgendes Passwort durchprobiere bei eurem Server, dann kippt der hinten über. Und dann ist so ein gewisses Prozedere so in der Community schon irgendwie vorgesehen. Du meldest das, die fixen das, dann darfst du es veröffentlichen und dann bedanken sie sich, dann geben sie dir Geld und hin und her. Und manche Leute machen das so als Beruf.
Mhm. Ja. Vielleicht mache ich das auch.
Vielleicht.
Ich glaube, ich hätte das Zeug dazu. Also Passwörter kann ich eingeben. Ich teste einfach Passwörter und dann probiere ich es aus.
Naja, da war gerade auch ein Ding, du könntest natürlich auch so Telefonbetrüger werden, so Enkeltrick.
Ja, grüß dich, bin dein Enkel, ich brauche den Geld. Gibst mir ein Kommt das überzeugend? Würdest du mir Geld geben, wenn ich grüß dich, grüß Gott, ich bin dein Enkelin, ich brauche dein Geld, ich bin ganz bar, bin ja im Urlaub. Und ich hab mein Geld verloren. Großmutter, gibst mir das Geld, bitteschön, gell?
Rotkäppchen-Angriff. Ja. Nee, da war gerade auch ein Fall in München. Da haben ein paar Leute eine Großmutter um 2,1 Millionen Euro betrogen.
Aha.
Haben angerufen und gesagt, grüß Gott, hier Polizei. Wir haben hier einen, das ist aber auch immer die gleiche Masche, ne? Also wir haben hier einen Einbrecher, haben wir gefunden und der hatte einen Zettel bei sich, da steht ihre Adresse drauf. Und vielleicht, wenn jetzt da sein Spätzle, wenn der jetzt bei Ihnen einbricht, dann ist ja ihr ganzes Geld in Gefahr. Deswegen ist besser, sie überweisen uns das schnell.
Ja, wir bringen sie in Sicherheit, wirklich.
Und dann hat die das gemacht.
Ja. Ja, schwierig.
Und dann sagt sie noch vor Gericht, das war so ein netter Kerl, der Polizist.
Ja. Der Bankräuber war so nett. Was wäre ich für ein Unmensch, ihm das Geld nicht zu geben, Herr Direktor? Verstehen Sie das, Herr Direktor? Oh, Gerhard Polt ist gerade 70 geworden. Wie schön. Nee, 80. 70 oder 80?
Wahrscheinlich 80.
Es werden gerade alle, haben gerade alle Leute Geburtstag. Es ist Wahnsinn. Rolf Zukowski wird 75. Ja.
Der echte oder der?
Ist der echte.
Ist das der Herr Zukowski? Gehört der hier zu? Oder ist das?
Man weiß es nicht.
Vielleicht.
Immer wenn ich seine Lieder verunstalte durch Gesang, gibt es irgendeine Reaktion von einem ominösen Menschen. Mhm. Ja, also wahrscheinlich hört er zu, ist ein totaler Fan. Ja, und er lässt sich auch davon so inspirieren, dann kommt dann die nächsten Lieder, auffällig oft kommen Eichhörnchen vor jetzt.
Ich sei bin ja
fröhlich
komplett,
wie das Hörnchen, lalala.
Ich bin ja komplett an diesem Herrn Zukowski vorbeigekommen in meiner Kindheit. Ich kenne das überhaupt nicht.
Ich kenne ihn schon, der hat ganz viele bekannte Sachen gemacht. Und aber das, dieser Kult oder diese Allgegenwärtigkeit von diesem, wie schön, dass du geboren bist, das kannte ich als Kind nicht. Vielleicht ist er auch später gekommen. Von wann ist denn das überhaupt? Man weiß es nicht. Aber das ist auf jeder Kinderfeier, die ich mitgemacht habe. Und bei Gott, ich habe sie alle mitgemacht. Ich habe keine Kindergeburtstagsparty ausgelassen. Und das ist allgegenwärtig, da singen die das alle.
Ich kenne es einfach. Ich habe nie bei irgendwem, also zu Hause nicht, bei anderen Kindern nicht, sowas nie gehört.
Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, mir wurde auch nie was dargeboten, so gesangsmäßig, was vielleicht ganz okay ist. Ich konnte damit leben. Jedenfalls hat er so Hits. Hat er nicht auch das Du da im Radio gesungen? Ich glaube, ja.
Was bitte?
Du da im Radio.
Wir da im Radio.
Du da. Im Radio. Ich darf ja nicht singen, sonst kommt wieder so Reaktion.
War der Song im Radio, war der nicht die da?
Ja, das war aber noch später. Ich glaube, du da im Radio in den 80ern, vielleicht sogar 70ern, 80ern, vielleicht 80er, keine Ahnung. Und der hat jedenfalls Geburtstag und Gerhard Polt hat auch Geburtstag und jetzt haben wir dann in der Abendzeitung eine kurze Würdigung gemacht und ich habe auch was geschrieben, weil meine erste Begegnung mit Gerhard Polt war am Computer, an einem Mac sogar, das würde dich freuen, an einem Macintosh, der damals der Redaktionscomputer in Landshut war und da wurde das, was es gibt heute nicht mehr, glaube ich, ne? Das war als Warnton, das gibt's nicht mehr, oder? Gibt es heute noch Warntöne? Nee.
Naja, doch.
Bei mir erklingt aber keiner. Bin ich entweder besser geworden oder Apple registriert nicht mehr so meine Fehler.
Naja, wenn da irgendwas plonk macht oder so, dann macht es schon ein Geräusch.
Jedenfalls damals hat es immer plonk gemacht bei mir, wenn ich so rumgeplonkt habe, rumgearbeitet. Also ich nannte es Arbeit, Apple nannte es rumplonken. Und ich habe dann dauernd diesen Warnton ausgelöst. Und da haben dann wohlmeinende Kollegen, da war der Computer noch neu, das muss man sich mal vorstellen. Damals war ein Computer noch relativ neu in der Redaktion. Und Mitte der 90er. Und da gab es dann nicht einfach brrr, so ein Zonkton, sondern es gab, ja, der Erwin. Kennst du das? Kennst du den Erwin, die Nummer?
Nee.
Ich kannte das ja auch nicht. Ich kannte nur die Worte, ja, der Erwin und Blöde Sau. Und diese beiden Worte, die kamen immer abwechselnd irgendwie aus meinem, ich glaube, die haben es dann umgestellt zwischendurch, aber kamen immer aus meinem Warnton-Lautsprecher. Und das waren zwei winzige Zitate, runtergesampelt, falls es so heißt, von einer irgendwie Gerhard-Polz-CD. Und das ist der Erwin, der ist ein Charakter, kriegt einen Anruf und sagt eben, ja, der Erwin. Und dann unterbricht der Erwin quasi mit seinem Anruf einen Vortrag und dann wird ein bisschen Interesse am Urlaub geheuchelt. Und dann legt dieser Charakter auf und sagt dann, blöde Sau. Da wird der Erwin nämlich erst freundlich begrüßt und dann, sobald er aufgelegt ist, blöde Sau. Und das kennt man natürlich auch, dieses Verhalten. Das ist ein ganz böses Verhalten, aber man kennt es, machen wir uns nichts vor. Und das war meine erste Begegnung mit Gerhard Polt. Ja. Jedenfalls haben wir da auf einer ganzen Seite so ein bisschen Begegnungen mit Gerhard Polt in dieser Abendzeitung runtergebrochen. Und mein Beitrag war der kürzeste, weil ich den Artikel halb fertig geschrieben hatte und dann wurde es als ganz fertig angesehen. Bei mir ist ein Artikel schon halb fertig, glänzt schon so wie ein ganz fertiger. Und dann muss ich nochmal schnell schreiben, dass er in den kleinen Raum reinpasst. Und es war jedenfalls eine schöne erste Begegnung mit Gerhard Polt. Und es folgten viele weitere. Hm.
Von wann ist denn, ich esse noch ein bisschen mehr Leberkäse immer.
Ja, freilich. Wenn du Leberkäse hast, dann frisst du einen Leberkäse.
Von wann ist denn Man spricht Deutsch? 88. Genau, 88. Und da werde ich ihn wohl im Kino gesehen haben. Und fand ihn überhaupt nicht lustig. Ich habe überhaupt nichts verstanden.
Ja.
Aus heutiger Sicht ist er natürlich unfassbar witzig, weil er natürlich genau weiß, wie der deutsche Italienurlauber so funktioniert.
Ja. Man muss halt selbst erstmal in Italien gewesen sein.
Ich war zu dem Zeitpunkt schon mal in Italien gewesen, aber ich habe gedacht, die sind halt so, die Deutschen, gell?
Ja.
Und so sind sie ja auch. Es ist ja alles völlig korrekt getroffen.
Aber es gehört sich halt nicht so her. So, gell? So nicht. Ja. Ich habe den erst als Erwachsener, also als wirklich Alterwachsener gesehen und ist auch einer der wenigen. Ich glaube, ich habe wenig Polt-Filme gesehen, glaube ich.
Interessanterweise. Es gibt noch den Kehr aus, der ist auch ganz schlimm. Also auf eine ähnliche, also gut, aber schlimm.
Auf ähnliche Weise schmerzhaft.
Ja. Der Kehr aus, von wann ist der?
83.
83. Auch mit der Frau Schneeberger, nicht wahr? Jawohl.
Ja, die Frau Schneeberger ist aber dabei. Ja. Ja, also das sind ganz, da muss ich bei den Filmen muss ich noch so ein bisschen nachschauen. Aber wie gesagt, dieses Schmerzhafte ist in der Tat ein Problem bei Polt. Also das ist, das geht mir ganz oft so, wenn ich so CDs durchhöre und dann irgendwann tut es einfach wirklich weh. Und dann muss man es wieder ausmachen irgendwann. Das ist seltsam, aber ist wie Jean-Paul, den kann man auch nicht ganz durchlesen, sondern nur in kleinen Häppchen. Und bei Polt ist es ähnlich. Aus anderen Gründen, aber ähnlich. Ups, da habe ich jetzt ein Zwickelbäuerchen gemacht.
Der Gabelstaplerfahrer Ferdinand Weitel bekommt am Rosenmontag vom Versicherungsvertreter Arno von Mehling, der ihn zu Hause aufgesucht hat, einige weitgehend überflüssige Versicherungspolicen aufgeschwatzt.
Wo? Bei Kehraus?
Beim Kehraus. Und dann geht er in die Versicherung und versucht, diese Versicherungen wieder loszuwerden. Und das ist die deutsche Bürokratie und das ist der Büroalltag und die Frau Schneeberger, die arbeitet, glaube ich, bei der Versicherung und dann ist halt irgendwie gerade Fasching und dann ist der Faschingsfeier und das ist alles ganz, ganz, ganz furchtbar. Aha.
Ja, das kann er halt, gell? Das kann er halt zwar wirklich aufs Schmerzhafteste vor Augen führen, wie schlimm es alles ist. Ja. Du, ich habe, was ich auch getwittert habe, was mich wirklich mitgenommen hat, meine elektrische Zahnbürste. Ich habe mir vor einiger Zeit eine neue elektrische Zahnbürste gekauft. Und die hat mich relativ bald dann aufgefordert, ey Philipp, ich habe dich lieb, aber jetzt musst du mal deinen Zahnbürstenkopf wechseln.
Hm. Hattest du so, Entschuldigung, bei der Leberkäse.
Bitte, ja gut, der Leberkäse, gell? Ja, jedenfalls hat sie das gesagt. Wechsel mal hier. Und die hat einen Alarm gemacht.
Hat die schon so fertig ausgesehen? Also hast du ihr zugestimmt?
Nein, die sah toll aus. Die sah top aus. Aber ich glaube, das ist einfach nach einer bestimmten Zeit oder nach einer bestimmten Laufzeit oder so wird das gemessen. Und das Verrückte ist, ich habe dann versucht, sie, also das war lustig, weil das, sie redet sehr viel mit mir, diese Bürste. Und wenn sie Akku braucht, wenn sie Strom braucht, dann macht sie ein Geräusch und dann klang es irgendwann mal nicht so wie das normale Geräusch und es klang, als ob ein sehr, sehr kleiner Zug durch mein Waschbecken fuhr. Und ich kannte das nicht. Was ist denn jetzt los? Was ist das für ein komisches Geräusch? Und das war der sehr, sehr kleine Zug in meinem Waschbecken, war das Geräusch von bitte wechsel meinen Bürstenkopf, oder wie das Ding heißt. Und dann dachte ich, okay, er sieht noch top aus. Ich bin noch nicht bescheuert. Ich habe ihn einmal abgezogen, wieder draufgesteckt und dachte, okay, na, wer hat hier wohl mehr Brain? Und die Bürste, ich. Und die hat das erkannt. Die hat gemerkt, ich habe den nicht ausgetauscht. Und sie hat dann weiter geblinkt, so ein, willst du mich verarschen, Philipp, blinken? Und ich habe es nochmal probiert. Ich habe sie wieder abgemacht, ein bisschen länger weggelassen, wieder draufgesteckt, Philipp. Und dann habe ich das ignoriert. Ich habe dann einfach weitergeputzt, noch fast einen Monat. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil es dann schon wieder, irgendwann hat sie dann zum zweiten Mal den Zug erklingen lassen. Mhm. Und da dachte ich, oha, jetzt gibt's aber ins Eingemachte. Aber ich möchte nicht wissen, was sie jetzt macht.
Wenigstens lässt sie dich weiterputzen.
Das wäre eigentlich toll, wenn sie dann, so, ihre Zahnbürste, dann kommt so eine Herrin im Anzug, so, ihre Zahnbürste wurde blockiert. Sie haben, das machen Männer. So wie bei Matrix. Kommen da so Männer, guten Tag, Sie haben gemerkt, wir haben Ihre Zahnbürste blockiert. Sie wissen warum, ne? Und dann, nee, was? Und jedenfalls habe ich dann irgendwann neue Borsten gekauft und die drauf gesteckt und zack, zufrieden.
Da kommt nicht Agent Smith, sondern Agent Best.
Ja, mit einem Apfel, mit einer Tomate zum Zeigen. Schauen Sie, Herr Seidel, Sie haben viel zu wild geputzt. Hm? Schauen Sie mal, stellen Sie vor, Ihr Zahnfleisch wäre die Tomate. Und
hast du Tomatenzahnfleisch?
Nein. Wieso? Hast du denn Mozzarella-Zahnfleisch? Komm, hallo, ich bin die Susi und ich habe Basilikum-Zahnfleisch. Lass uns doch einen flotten Dreier machen. Lass uns einen italienischen Dreier machen. Jedenfalls ist die Zahnbürste jetzt zufrieden. Und ist das nicht Wahnsinn? Da hat einer der Hörer, glaube ich, hat dann sofort gesagt, ja, da sind Chips drin.
Da sind RFID-Chips drin und das RFID.
RFID.
RFID. Radiofrequenzidentifikation.
Radiofrequenzidentifikation. Guten Tag. Willkommen bei unserer kleinen Techniksendung. Und da ist es, wie, und das heißt, also da war wirklich so ein kleines schwarzes Ding. Und das ist dann, das weiß dann offenbar, die Zahnbürste weiß, dass ein neuer Kopf her muss. Also, das finde ich Wahnsinn.
Die Zahnbürste hat halt das perlt so.
Eine Seele.
Das hat eine Seriennummer, der Zahnbürstenkopf hat eine Seriennummer und das hat sich halt die Bürste gemerkt, dass sie diese Seriennummer schon mal gesehen hat. Und dann kann sie
sagen, das ist eine Zahnbürste.
Naja, das ist ja aber das, ich nehme an, wahrscheinlich war der Zahnbürstenkörper war wahrscheinlich sehr günstig. Und dafür holen sie es hinterher rein mit den Köpfen, die sie dir teuer verkaufen.
Ja, so günstig war die gar nicht.
Ja, dann doppelt. Hoffentlich war es nicht die neue Firma von Basti, weil der hat ja jetzt einen neuen Zahnbürstenjob.
Ja, ich weiß nicht, welche der hatte. Ich weiß nicht, das muss ich mal. Beim nächsten Mal kaufe ich eine Basti-Zahnbürste. Eine Basti. Basti. Basti.
Basti.
Basti. War Basti nicht das Schwein von Werner?
Das kann sein.
Ich glaube, Borsti war das Schwein von Werner, wo sie in der Zeit zurückreisen, um das Schwein zu retten, das schon als Spanferkel auf dem Grill über dem Feuer hing. Und dann fährt Werner schneller als die Zeit und macht das Schwein wieder lebendig. Ich glaube, es war Borsti.
Da bin ich nicht so firm.
Ja, ist norddeutsches Wissen.
Aber das war nicht im ersten Werner-Film.
Nein, das war, glaube ich, im dritten mit diesem komischen, wie hieß der nochmal? Dieser Schnösel, oh Gott, ey. Lange nicht gesehen.
Nobel Schröder?
Vielleicht war es Nobel Schröder. Das kann sein.
Mit seinem Bentley?
Ja, irgendwie genau. Ja, ich glaube ja.
Und Nobel Schröder.
Ich glaube, Schröder macht nämlich die Party.
Ich glaube, der arbeitet jetzt für Gazprom.
Ja, aber so Nobel ist es ja nicht mehr, du.
Ich habe ein wenig ferngesehen, aber ich bin gescheitert. Ich habe versucht, auf Amazon, wir haben ja neulich, glaube ich, ein bisschen so drüber geredet, dass Amazon ja sich nicht mal so richtig Mühe gibt, irgendwas zu versuchen, was vielleicht gut werden könnte von den Eigenproduktionen. Und dann habe ich jetzt einfach mal zwei ausprobiert und meinen Fuß reingehalten. Und der Haifisch hat den Fuß einfach direkt abgebissen. Aber ich habe nochmal nachgelesen und vielleicht habe ich zu früh aufgegeben. Also das eine war The Wilds, die Wilden. Und zwar ist das so vom Prinzip her Lost. Ja, also so Crash auf der Insel. Nur diesmal ist es eine Gruppe von Highschool-Schülerinnen, die dort. Die haben alle, das ist so ein Retreat für Schülerinnen mit Problemen. Und die werden dann mit einem Privatjet nach Hawaii geflogen und das Ding stürzt ab und dann landen sie auf der Insel.
Es sind echte Probleme. Und so. Wir fliegen mit dem Privatjet auf meine Insel und wir haben echte Probleme. Ja, mein Fingernagel ist abgebrochen. Ja, meine doch auch. Ja, wir haben echte Probleme.
Und, nee, also die Probleme, die sie vorher hatten.
Ach so.
Und dann gleiches Erzählprinzip auch wie in Lost, dass also du schneidest hin und her zwischen quasi der Vergangenheit auf der Insel, wie sie gerade crashen, und der Gegenwart, wie sie hinterher von der Polizei vernommen werden, was denn da jetzt eigentlich passiert ist.
Ich habe Lost nie gesehen.
Lost kann man schon schauen, da es ist aber auch schwierig, den Absprung zu finden. Weil Lost ist am Schluss leider Lost, weil da haben sie kein Ende gefunden, was irgendwie Sinn macht. Und die hatten sich so in 25 verschiedene Ecken reingeschrieben, in den 25 Staffeln von Lost, dass am Schluss einfach nichts mehr, nichts mehr Sinn, alles furchtbar und die haben leider keinen guten Absprung gefunden.
Und dann schaue ich nicht. Zu den Wilds.
Die Wilds sind also, und ich habe mich da in 3 Anläufen durch eine Folge gekämpft, was immer kein gutes Zeichen ist, aber ich lese in einer Review zumindest von vertrauenswürdiger Quelle, dass das besser wird. Mhm. Und also das, die erste Folge ist im Wesentlichen eine von diesen Kandidatinnen, die da abgestürzt ist und was die im Leben vorher an der Schule für Probleme hatte und dann die Idee ist, ist genehmigt. Man kann ja über die Idee mal sprechen, aber ob man die direkt irgendwie produzieren muss, weiß ich nicht. Also das ist so, ja, Lost war schon gut, Lost war nett, Lost war okay, das war lange Zeit, war echt okay, weil du die ganze Zeit gedacht hast, okay, ich will unbedingt rausfinden, was da los ist auf dieser geheimnisvollen Geisterinsel. Und dann stellt sich raus, oh wow, das ist aber gar nicht so spannend.
Mm. Ja.
Und die hatten so viele tolle Elemente bei Lost. Die hatten diese ganze Dharma Initiative, dieses Design, die Produkte, die sie dort hatten, dass da irgendwie diese alten 80er Jahre Film Schulungsvideos von der Dharma Initiative. Und ich habe mal so eine Dharma Dose mir irgendwie ausgedruckt und dann so eine Dose hergerichtet, weil Dharma war irgendwie cool und weißt du, so alles irgendwie so im Design von Devicen. steht halt drauf, so Mehl, so ein Topf mit Mehl.
Aha.
Und das war alles sehr, sehr toll und auch die Schauspieler waren alle, die hatten Charakter, so von sich aus einfach sehr gutes Casting. Erst ein paar Staffeln, super Geschichten und oh, wow, die Spannung, ich kann es nicht aushalten, ich muss unbedingt weiterschauen. Und am Schluss dann so ja. Und The Wilds, also wenn man durch die erste Staffel durchkommt, vielleicht gibt es da einen Dings am Schluss, aber ich weiß es nicht.
Ja, so Serien machen mich echt gerade nicht mehr an. Ich bin da einfach, nee, ich weiß gar nicht, was die letzte Serie ist, die ich neu angefangen habe, wo ich dachte, wow. Und doch, das Dings. Da war aber die dritte Staffel auch schon ein bisschen langweilig. Die, wie ist es, Sex Education oder so?
Mhm.
Ja, fand ich die ersten 2 Staffeln total nett und die dritte war dann so ein bisschen, naja.
Ja.
Ja. Und deswegen keine Serie mehr für mich, aber danke, keine Serie mehr für mich, danke, ich mache gerade Seriet.
Und das andere, was ich angefangen habe, ist, weil ich wollte dann sehen, ob Amazon vielleicht in den internationalen Geschichten, also aus Amazon-Sicht international, sprich Europa, ob die da irgendwas Interessantes gemacht haben und da, also da fliegen auch irgendwelche
Löcher
Sachen
aus dem Käse?
Rum mit irgendwas Sophie Marceau in Kalifornien oder so.
Das interessiert mich, Sophie Marceau, bitte. Reden wir über Sophie Marceau.
Das hat mich dann sehr nicht interessiert, nachdem ich den Trailer angeschaut habe. Und das andere, was ich noch gesehen hatte, was so vom Coverbild ganz interessant aussah, wegen Retro-Charme und 80er-Jahre-Ding, das heißt Bang Bang Baby, italienisch, und ist eine 16-jährige Schülerin, die ihr Vater ist tot und sie findet aber raus, ui, der ist gar nicht tot. Der ist nur von der Mafia vertuscht worden oder so. Und dann muss sie ihren Vater wiederfinden und so. Und das ist so vom Setup könnte man sagen, okay, ist okay. So, kann man anschauen. So 80er Jahre immer ganz nett. Und so Neonfarben und die verrückten Frisuren, die verrückten Outfits und solche Sachen. Und Italien ist sowieso immer gut.
Nee, freilich.
Mafia-Geschichte mag ich an sich auch gern immer mal wieder sehen. Ja? Und irgendwas, ich kann es dir nicht genau sagen, aber irgendwas stimmt mit dieser Produktion nicht. Also irgendwas ist da, die Schnitte, die Einstellungen, die Bilder, das ist so, als hätte jemand das gemacht, der vorher noch nie irgendwie einen Film gesehen hat. Der bricht ständig so grundlegende Regeln, die so ungeschriebene Regeln von wie ein Film geschnitten sein muss irgendwie so.
Wie für dich ein Film geschnitten sein muss.
Ja, so wie halt
open your mind.
Überall ein Film geschnitten sein muss.
Ja.
Damit du einen Sinn von dem Raum bekommst, der, wo steht die Kamera, wer unterhält sich mit wem, aus welcher Richtung kannst du was das Bild zeigen und so. Irgendwas ist da faul. Und dann auch so ich habe manchmal den Eindruck, wenn so kleinere Produktionen auf einmal oder Leute, die sonst bei kleineren Produktionen sind, auf einmal mit Geld überhäuft werden, dann bekommen sie halt irgendwie einen Kamerakran. So, hey, wir haben einen Kamerakran, den benutzen wir jetzt für alles.
Ja.
Und dann, naja, das bringt halt nichts. Und also, nette Idee, ganz, ganz nah dran. Vielleicht wird das auch noch was, auch eine Folge geschaut. Vielleicht wird das noch was, weil das ist eigentlich alles sehr nett und Italien und 80er und Neonfarben und Jeansjacken und all solche Sachen.
Oh Gott, Jeansjacken. Stimmt, oh Gott. Ja.
Und Mafia und irgendwie die fiese Mafia-Großmutter und sowas. Eigentlich nett, ja. Auch die Hauptdarstellerin ist ganz gut, glaube ich. Aber irgendwie auch so knapp daneben, aber ganz knapp daneben. Das könnte vielleicht gut werden, aber ich habe irgendwie nicht die Durchhaltekraft, da jetzt noch 2-3 Folgen dazu anzuschauen, um zu sehen, ob das noch was wird oder nicht.
Ja, das musst du auch nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Nein, ich finde, man sollte das nicht tun. Entweder macht man, also wenn die erste Folge einer Serie schon langweilig ist, dann sollte man das wegtun.
Die ist nicht also, langweilig, die ist nur so ein bisschen komisch.
Seltsam, ja, aber das ist ja dasselbe. Also wenn es nicht so ist, dass man denkt, hui, da möchte ich den Rest sehen, dann ausmachen. Das ist wie beim Buch. Ich bin bei Büchern inzwischen wirklich gnadenlos, wenn du, das sei denn, ich muss sie beruflich lesen, aber wenn ich wenn mich die ersten 20 Seiten komplett langweilen oder ich denke, du kannst nicht schreiben, dann wegschmeißen. Also nicht wegschmeißen, sondern in die Ecke pfeffern.
Zum Beispiel bei Netflix habe ich den Eindruck, dass eine der ungeschriebenen Regeln ist, dass in der ersten Folge einer Serie mitunter einfach mal so eine nackte Frau durchs Bild gejagt wird.
Ja, bin ich dafür. Habe ich immer gesagt.
Und danach auch nie wieder in der ganzen Serie.
Das da war ich immer dagegen. Strikt dagegen. Habe ich immer gesagt, das ist ein schlechter Film. Das sieht man, daran kannst du einen schlechten Film erkennen.
Und das ist
so offene Fäden und so, weißt du?
Ja. Und aber nee, das ich habe den Eindruck, das habe ich jetzt bei Netflix vielleicht 5-mal gesehen, dass in der ersten Folge irgendwo eine oben ohne rumhüpft. Und dann später nicht mehr. Und ja. Das zieht natürlich. Ja, du denkst dir, hey, da kommen noch mehr davon.
Ja, das ist doch wie.
Das interessiert mich, das ist gut. Ja. Ja,
das ist wie diese Hitchcock-Regel. War das Hitchcock mit dem Gewehr?
Mhm, ja.
Ja. Wenn in der ersten Szene irgendwo eine nackte Frau durchs Bild läuft, dann darfst du davon ausgehen, dass in der letzten Szene spätestens dann gevögelt wird. Mhm. Und wenn das nicht kommt, dann ist das ein vollkommen blöder Quatsch.
Nee, aber du musst ja irgendwie, was ich meine damit ist, du musst ja irgendwie gucken, dass wenn du jetzt eine neue Serie hast, dass die erste Folge irgendwie vielleicht besonders gut ist oder dass da besonders viel Energie reingeflossen ist, dass die so gut gemacht ist, so interessant ist, dass Leute vielleicht dranbleiben.
Yep.
Das lässt sich erreichen durch eine halbnackte Frau oder durch Story oder Dialoge oder schöne Szenen zum Beispiel.
Ja, und wenn du das nicht hast, eben eine nackte Frau. Mhm. Ja. Oh, es ist gerade Dogfest auch noch hier in München übrigens. Und ich war in der Film-Fernsehfonds-Jury.
Aha.
Ja, internationale Besetzer-Jury mit einer Jurorin aus Südafrika und ich weiß gar nicht, wo kann man Björn, ich glaube aus Berlin, glaube ich. Und jedenfalls war das auf Englisch. Und du glaubst nicht, wie sehr ich mein Englisch verloren habe in den letzten Jahren. Es ist wirklich unfassbar. Ich sollte vielleicht Programmierer werden, um das wieder reinzukriegen. Ich habe so rumgestopselt, dafür, dass ich mal Amerikanistik studiert habe und wirklich fließend und aus dem Stegreif Vorträge auf halbwegs akademischem Niveau halten konnte. Es ist nichts mehr da. Und ich habe dann versucht, Filme zu beschreiben auf Englisch. Und ich kam mir vor wie so ein Trottel in der 5. Klasse, der so Englisch noch gar nicht kapiert. Und ich habe dauernd nach Worten gesucht und habe immer so rumgerudert und das war jetzt ganz schrecklich. Aber naja, immerhin habe ich ein paar okaye Filme gesehen. Mhm. Das ist schon mal schön.
Ja, das Englisch zu sprechen fällt mir tatsächlich relativ schwer, weil ich es fast nie mache.
Ja, macht einfach nicht.
Ja, das ist ein bisschen, da könnte ich mehr Übungen gebrauchen. Aber ansonsten lese und höre ich den ganzen Tag nur Englisch. Also das, auch die Filme und solche Sachen. Was habe ich denn geschaut? Neulich gab es irgendwas nur synchronisiert und habe da irgendwas geschaut. Das Leben des Brian habe ich an Ostern geschaut, natürlich. Aber das ist eine von denen, die halt auf Deutsch besser sind als das Original. Nee, das war andersrum, glaube ich. Den gab es nur auf Englisch und ich habe die deutsche Fassung vermisst. Genau, beim Leben des Brian.
Donnerwetter, das kommt aber sehr gut vor bei dir.
Ja, genau. Leben des Brian ist eine große Ausnahme, weil da tatsächlich sehr behutsam und mit feiner Feder haben die da die Witze noch besser gemacht und lahme Witze einfach noch einen Hauch verbessert, aber ohne so diesen Bud Spencer-Hammer reinzuhauen und einfach so Kleinigkeiten zu ändern, wo die englische Variante einfach so Big Nose, ja, so die Diskussion, wenn Jesus auf dem Berg steht und irgendwie seine Predigt darunter leiert, gibt's unten so eine kleine Schlägerei und die beleidigen sich mit Big Nose. Was ist denn Big Nose? Rübennase. Rübennase ist viel schöner, ja, als Big Nose.
Ja.
Zum Beispiel.
Rübennase, das weiß ich noch.
Kommst du aus Rübennasenhausen? Ja, solche Sachen. Das ist einfach, Rübennasenhausen ist einfach ein viel schöneres Wort als, weiß nicht, irgendwas, Big Nose City oder irgendwas.
Ja.
Was da, nee, Big Nose City ist es nicht. Big Nose. Irgendwas. Irgendwas mit Big Nose. Ja, auf jeden Fall, Leben des Brian auf Deutsch sehr viel besser. Dann habe ich gestern reingeschaut in ein Dings, das ist so ein Hongkong-Film aus den Anfang 80er Jahre, so ein Action Hongkong, so ein bisschen so Jackie Chan für arme Actionfilm. Und da hat jemand versucht, die witzige deutsche Synchro drauf zu machen.
Oh.
Und ist in den ersten 5 Minuten schon so krass gescheitert, weil einfach nichts Sinn macht. Es ist schlecht. Es ist keinerlei Spaß. Aber muss ein Erfolg gewesen sein. Von der Reihe gibt es irgendwie 5 oder 6 Titel. Mhm. Ich habe den Namen auch sofort wieder vergessen. Irgendwie Monster Action irgendwas. Und da ist irgend so ein Typ, der prügelt sich und durch irgendwie so irgendwie einen Diamantendeal und schießt so eine Harpune durch ein Fenster und hüpft dann mit dem Koffer auf einen Segelflieger und so ein Zeug halt.
Sag mal, Timo, du treibst dich filmisch in Ecken rum. Also wenn du mein Sohn wärst, ich würde dir Hausarrest geben.
Dann würde ich ja noch mehr von dem Zeug gucken.
Sag mal, der schnüffelt hier immer in den vollgepischerten Ecken rum. komm, hol dich mal raus. Soll man mit der Schnauze da aus der Hunde rausgehen, bitte. Du guckst wirklich so, bist so dermaßen schmerzbefreit. Du drückst darauf, spiel das ab bei Filmen, die ich schon optisch nicht ansehen würde, wo ich denke, aber du bist ja gnadenlos.
Das könnte ja sein.
Du bist tapfer.
Da könnte ja was, eine Perle dazwischen sein, von der ich noch nie gehört habe. Mhm. Also diese, es gibt ja irgendwie, ich weiß nicht, ob man gut sagen kann, aber ich kenne mich da nicht aus mit so Hongkong-Filmen und irgendwelchen asiatischen Filmen, die halt in den 80ern mal hier irgendwie erfolgreich waren oder eine lustige deutsche Synchro haben oder weiß nicht, irgendwelche alten Jackie Chan, habe ich auch nie angeschaut. Jackie Chan kenne ich dann aus den Ami-Produktionen so ein bisschen, aber das ist auch ja nicht das eigentliche Ding von ihm.
Ich habe das alles nie gesehen. Ich habe, glaube ich, nie einen Jackie Chan-Film gesehen.
Hier, Rush Hour.
Nicht gesehen,
ja, glaube ich. Das kann man schon mal, aber.
Ja, aber es ist, ja. Egal.
Der, einer von meinen Kommilitonen, wenn wir damals Counter-Strike gespielt haben, dessen Nickname in dem Spiel war Rush Hour. R-A-S-C-H-A-U-A.
Mhm,
weil
sehr gut.
Er gibt dir
Paar aufs Maul.
Paar aufs Maul,
ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Das lobe ich mir. Oh, also übrigens, wir hatten noch Danke an Hörer Hans-Peter. Hans-Peter hat, ich schwärmte doch so von einem Geländewagen in der letzten Folge. Bei irgendeinem so komischen Stausee, Badesee-Projekt im Sächsischen, glaube ich, oder wo auch immer es war. Erinnerst du dich? Ich schwärmte von einem Auto jedenfalls, dass da irgendwie so eine Ranger-Frau mit seinem Auto rumfuhr und das ich super fand. Und Hans-Peter hat uns sofort einen Ausschnitt, also ein Bildschirmfoto von diesem Auto geschickt. Er hat extra den Film mal geguckt und hat dann diesen Wagen fotografiert. Das ist ein Land, das nur zum Nachkaufen, Toyota Land Cruiser. Den möchte ich jetzt haben.
Okay, ein Toyota Land Cruiser. Ein alter, ein neuer?
Sieht sehr neu aus. Ich finde ihn total geil. Ich will den haben.
Ist das nicht der Terroristenwagen?
Wie? Wieso?
Es gibt auch dieses eine das ist einer mit Ladeklappe, mit Ladefläche hinten. Es gibt so das Terroristenauto so. Der IS liebt es. Ist auch so ein Toyota. So ähnlich.
Mhm. Nee, der sieht eigentlich mehr so aus wie, will ich haben. Naja, auf jeden Fall danke, Hans-Peter. Das ist ja genau sowas. Also wenn ich mein Auto kaufe, das ist dann vielleicht sowas in der Richtung. Der gefällt mir sehr gut. Und da fahre ich dann auch an irgendwelchen Seen entlang und bin malerisch. Das soll es dann sein. Das ist dann mein Leben. Ich fahre malerisch an Seen herum. Ups. Ja. was. Oh, und ich habe noch einen Doc-Film übrigens noch gesehen über Thomas Höpker, den Fotografen. Der Thomas Höpker war, glaube ich, der erste deutsche Fotograf, der beim Magnum. Haben wir darüber schon gesprochen? Nein. Ich neige immer mehr zum Dozieren. Ich erzähle dauernd irgendwelchen Leuten, was ich so gelernt habe. Thomas Höpker war der erste Deutsche, glaube ich, tatsächlich, der bei Magnum aufgenommen wurde, bei der großen Fotoagentur der Welt. Und der hat also ganz, ganz berühmte Fotos gemacht mit Muhammad Ali. Und neulich vor 20 Jahren dieses auch bekannt gewordene Foto von 9/11, wo diese Gruppe junger Urban-Typen jenseits des Hudson so herumhängt, so abhängt, während im Hintergrund die Türme rauchen. Kennst du das Bild? Bestimmt. Mm-mm. Das ist, also wenn du Höpker und 9/11 googelst, dann kommt das, also Höpker, dann kommt das gleich. Das ist auch relativ bekannt geworden und weil es irgendein, lustigerweise ist es bekannt geworden, weil es ein, ich glaube, ein Galerist hat gesagt, hey, das ist ja ein Wahnsinnsbild. Und Thomas Höpker sagt, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das so ein Wahnsinnsbild war. Aber diese vorne eine total entspannte Teenager, also junge Menschengruppe, die so rumhängt und einfach so den Abend genießt. Und hinten explodiert gerade das komplette Abendland.
Die sitzen an so zwei Büsche. Und da sitzen sie auf so einer Bank und da steht so ein Fahrrad. Sieht aus wie eine Werbung für das Fahrrad.
Ja. Ist auf jeden Fall auch so ein bisschen ikonisch geworden. Nicht so ganz, es gibt von 9/11 nur einige Bilder, die sich eingebrannt haben, aber das ist dann später auch noch so dazugekommen. Und das finde ich ganz interessant. Und Thomas Höpker, ich glaube, der hat so Alzheimer und macht mit seiner Frau er wohnt in New York schon seit Ewigkeiten. Macht mit seiner Frau, eine deutsche Filmemacherin, macht mit der Frau ein riesiges Wohnmobil genommen und fährt mit ihr, macht so einen Roadtrip von New York nach San Francisco. Mhm. Und er hat immer die Kamera vor Augen und fährt da so rum. Und das ist ein ganz schöner Film geworden. Der heißt, weiß ich nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß nichts mehr.
Ich versuche es für die Shownotes zu finden und dann.
Ja, jeweils ist der auch gerade auf dem Docfest gelaufen.
Ich habe neulich vor einem Monat oder so gegen einen Link rum, das war ein YouTube-Video, da hat jemand stand irgendwie dabei, so ich habe eine Videokassette gefunden aus meinem Camcorder von 2001 und habe die jetzt mal so digitalisiert und auf YouTube hochgeladen. Und es ist halt am Anfang irgendwie so ein paar Kids auf der Straße spielen Fußball oder sowas. Ein Schnitt und jetzt haben wir ein Tor geschossen oder irgendwas und nächster Schnitt, die Flugzeuge in 9/11. Ja, es war halt auf der Kassette war halt so total belangloses Zeug. Aha. Und dann als nächstes neue Aufnahme von 9/11, die seit 20 Jahren niemand gesehen hat.
Ich müsste mal, gut, ganz so spektakuläre Sachen werde ich nicht finden, aber ich habe auch irgendwo noch eine Videokamera und Videokassette. Als ich dachte, ich mache viel mehr lustige Sachen mit Video, das war kurz bevor das iPhone rauskam. Oh Gott, ich habe mir damals echt noch eine Videokamera gekauft. Vollkommen verrückt, die ich dann, glaube ich, einmal benutzt habe und danach nie wieder. Doch, zweimal. Ich habe einmal in Backnang irgendwas aufgenommen, als wir da selbst gelesen haben. Und das war ein ganz, ganz schrecklicher Film und man konnte überhaupt nichts sehen und nichts verstehen. Und nochmal irgendwas im Urlaub so rumgedödelt, aber das war auch ganz schrecklich. Es war einfach Käse. Hoppla. Und da wusste ich aber noch nicht, dass das iPhone kommt.
Tja.
Das ist alles 7 Milliarden mal besser macht.
Ich habe unter meinen DVDs habe ich eine gefunden mit einem Stückchen von einem Video von 2002, wo ich in den USA war. Und die Kamera, das war so eine DV-Kamera, die hatte ich mir, glaube ich, wahrscheinlich auch extra für das Ding für die USA gekauft. Das Problem von dieser Kamera war, dass die wahnsinnig nicht weitwinklig war. Die war immer von sich aus, der weiteste Blickwinkel war extrem eng. Mhm. Das heißt, egal was, wo ich stand oder so, ich habe fast nichts auf dieses Bild drauf bekommen. Und musste halt, damit ich irgendwie zeigen konnte, wo ich bin, halt die ganze Zeit wild schwenken. Und das ist ganz furchtbar, das kannst du nicht anschauen.
Mit einem schwindelig.
Man sieht aber, das ist nur das, ich hatte da wahrscheinlich, weiß nicht, 5 Tapes dabei oder was, und das ist nur das erste Tape auf dieser DVD. Die anderen Tapes habe ich wahrscheinlich noch, aber die Kamera kann die wahrscheinlich nicht mehr abspielen, weil die so alt und kaputt ist inzwischen. Aber auf dem ersten Tape sieht man mein fantastisches ich weiß nicht welche Marke, aber ein goldenes Auto hatte ich vom Autoverleih. Ein goldenes Auto mit Heckspoiler. Es war so furchtbar hässlich.
Ja, aber auch sehr stylo natürlich.
Aber natürlich total super. Und das muss ich vielleicht nochmal einen Screenshot aus dem Ding raussuchen, dass, weil also goldene Autos gibt es einfach zu wenig. Gerade ja. Gerade mit Heckspoiler und so, weißt du, so kompakte Ami-Klasse halt trotzdem riesig. Und ich in meiner Erinnerung war das Ding auch ziemlich durch und stinkig und widerlich und alles. Also das war schon so, dass du direkt einen Eindruck von den USA bekommst.
Ja, aber Gold. Gilded.
Ja. Und dann war ich dort im Motel natürlich und ich in Seattle war das Motel und dann habe ich dort gewartet auf den nächsten Tag. Dann war am Morgen mein Abflug weiter nach Kalifornien. Und dann ruft mich irgendwann die Rezeption von dem Hotel an, ey, hier, das blaue Auto, ist das deines? Sag ich, nee, meins ist golden, Baby. Weil das hat einen Plattfuß. Sag ich, nee, meins ist golden, alles easy, super, blaue Autos sind mir egal.
Das Golden hat gar keine Reifen mehr.
und es brennt.
Ja.
Dann denke ich mir, na ja, aber wenn jetzt die sich im Blau und Gold hört sich auch auf Englisch wahnsinnig ähnlich an. Schaue ich mal lieber auf den Parkplatz und tatsächlich hatte mein Auto den Plattenreifen.
Oh.
Und dann musste ich dort irgendwie ein ADAC rufen und die einen Reifenwechsel noch bekommen, bevor ich dann, sonst hätte ich am nächsten Tag den Flug verpasst.
Ja, das wollen wir nicht.
Ja.
Ja, ja. Nein. Sehr gut. Ein goldener Wagen. Ja, Leute sollten häufiger goldene Wagen fahren eigentlich, das stimmt schon. Leider habe ich, vielleicht würde ich den Toyota Land Cruiser, den ich immer noch hier haben möchte, in Gold nehmen. Das würde ihm auch so ein bisschen das SUV-Angreife an Dingsiege nehmen, sondern das hat dann sowas leicht Gay Club 54-mäßiges. Hast du das 54? Ja.
Ja, Studio 54, aber meinst du Studio nicht, dass 54. Dass die SUV-Hasser dann, wenn der golden ist, den noch mehr hassen?
Nein, sie würden ihn dann hassen, wenn das echtes Gold wäre. Wenn es nur Goldfarben ist, ist es, glaube ich, okay. Wenn es echtes Gold wäre, schon ziemlich geil. So Auric Goldfinger was here und dann einfach so statt Pailletten einfach mit Goldbarren beklebt. Philipp, ich nehme das sehr wörtlich und ich mag diesen Wagen. Guten Tag. Und er hat ein bisschen überbreitet, hat die Goldbarren rechts und links noch dran kleben, aber macht sich, ja, ist jetzt kugelsicher.
Kugelsicher?
Kugelsicher. Kugelsicher. Ich hatte nur gerade etwas Bier im Mund oder was auch immer es war. Ich möchte es nicht wissen.
Ich bin jetzt mit der Leberkäse-Semmel auch fertig.
Sehr gut. Ja, aber einfach, überhaupt, dass du eine Semmel hast, schau. Ich habe gar keine Semmel hier.
Aufbacksemmeln.
Ja, das habe ich so wie, da bin ich traumatisiert. Aufbacksemmeln sind wirklich, das ist so ein ganz schlimmes Trauma. Ich glaube, doch stimmt, ich habe mein ganzes Studium über diese billigen so 5, 6 Semmeln zum Aufbacken in so einem Plastikbeutel gekauft. Mhm. Ganz schlimm. Und ich hatte so einen ganz kleinen, woher hatte ich den überhaupt? Ich hatte so einen winzigen Aufbackherd. Also der ging ja wirklich, da konnte man so mit Mühe und Not eine Pizza, aber eigentlich konnte man es nicht, also die Pizza wurde nur warm und nicht kross. Und man konnte aber so gerade noch Semmeln aufbacken. Und dieses habe ich sehr, sehr, sehr lange gegessen. Und das, nee, da bin ich gebrannt. Ich musste jetzt immer frisch vom Bäckerhandwerk, wo ja, ich dann den Verkäufer mit den mehligen Händen noch sehe.
Das gibt's ja hier, der Bäckerhandwerk, der macht ja auch nur die Aufbacksemmeln warm.
Ja, aber schöner als meine. Hm. Ja. Da gehe ich morgen hin und kaufe.
Da gibt's aber auch große Unterschiede zwischen den verschiedenen Sorten. Ich habe früher eine Weile mal die Industrie-Semmeln aus dem Metro gekauft. Hatte nichts anderes im Gefrierschrank als diese Dinger.
Aha.
So eine lustige, weiß nicht, 50er-Packung oder so. Und da hatte ich den Prozess genau down. Das ist, was ich mit dem Pizzateig auch gesagt habe. Ich habe da irgendwie gewusst, ich muss jetzt Ofen einschalten, 2 Minuten vorheizen, dann reinwerfen, dann 11 Minuten, dann fertig. Ja, einfach nicht nachdenken, sondern einfach nur dieses Programm abarbeiten. Und dann werden die was. Und aber so viel Platz habe ich jetzt nicht in diesem Gefrierschrank. Und die Qualität von diesen Aufbackdingern, die geht auch sehr weit auseinander, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt eine Sorte gefunden, die so okay ist.
Aha. Ja, kommt mir nicht ins Haus.
Geht auch im Airfryer. Im Airfryer, so eine Semmel, ist halt in auch 9 Minuten fertig. 9 Minuten, 180, fertig, perfekt.
Ja, nee, nix. Semmeln hole ich bei meiner Semmelfrau, die übrigens immer, wir shakern immer so, nicht? So ein bisschen so, Tag, Tag, ja. Und dann kriege ich immer eine Semmel extra. Aha. Das ist total schön. Immer so, also wenn die eine nette Dame da ist, dann kriege ich immer irgendwann eine Überraschung noch dabei. Entweder kriege ich ein kleines Backwerk, einen kleinen Keks noch dazu, oder eine Semmel.
Und es steht immer die Telefonnummer auf der Tüte drauf. Du verstehst einfach den Wink mit dem Zaunfall nicht.
Nein, das ist eine rein Semmel, Sex und Semmel, Semmelbeziehung.
Okay.
Ja, und da wird es nett. Und da werde ich morgen hintapern und mir dann schön Semmeln holen und dann hier schön hochlaufen und dann gleich meinen Ofen anmachen und dann zack, gibt es mal Frühstückssemmeln mit Leberkäse. Mhm. Leberkäse-Semmeln zum Frühstück sind es auch unterschätzt. Heute Morgen frühstückte ich zum Beispiel Weißwurst, die ich eigentlich mal zu einer Weißwurst-Dämmerpfanne machen wollte, aber ich hatte war zu faul, Kartoffeln zu schneiden, deswegen gab es die jetzt als am Stück. Aha. Super Start in den Tag. So beginnt ein Tag. Weißwurst ist ja sofort morgen schon schlecht und dann denkst du, ja, es kann nicht schlimmer werden. Und dann geht das los. Nee, passt schon. Mhm. Morgen jedenfalls, also wirklich, man muss sagen, die Leberkässemmel ist schon die Vollendung.
Ist schon gut. Und gerade wenn du jetzt so, also ich brauche normal nicht so eine extra Wurst Leberkäse mit Maultaschen drin und so, das war jetzt auch sehr lustig. Aber so ein normaler Leberkäse, einfach nur so, ohne irgendwas, also vielleicht Senf und eine Semmel dazu, es ist einfach sehr gut. Und das, wenn du irgendwie bereit wärst, jetzt zu töten, um irgendwas zu essen, das hat dann die Leberkässemmel erledigt. Das ist dann bist du wieder cool. Das ist so wie diese dumme Snickers-Werbung. Der Hunger ist wirklich gegessen dann.
Mit der Semmel?
Ja.
Aber wieso soll ich denn töten?
Na, wenn was? Du wirklich, du hast einfach Hunger wie nochmal was. Also ich habe neulich zum Beispiel, habe ich mal versucht, wie das ist, wenn ich den Sport auf nüchternen Magen mache und habe mir das volle Programm einmal durchgespielt, ohne was zu essen vorher, den ganzen Tag. Und bin hinterher los und habe so einen Burgerladen überfallen. Ich habe den einfach leer gemacht.
Mhm.
So einmal alles und habe es einfach sofort aufgefressen. Das war kein schöner Anblick.
Das muss es nicht sein. Oh, sehr gut.
Ja. Deswegen besser ist, vor dem Sport ein klein wenig zu essen und dann hinterher nochmal was. Aber das hatte ich so jetzt noch nicht aus, also dass ich wirklich so krass Hunger habe, dass ich bereit wäre, einfach so von einem rohen Schwein abzubeißen, das muss man erstmal schaffen.
Ja. Aber gut, Sport ist natürlich auch fies. Also ein ausgezehrter Körper, der noch dann noch Sport leisten soll, das ist ja auch schon fies. Das ist schon hinterhältig gewesen. Aber andererseits, wenn man dafür einen schönen Burgerladen überfallen kann, bin ich dabei. Bin ich dabei.
Paddy's hoch.
Ja. Passt schon. Hoch die Paddy's. Okay, ich bin ein bisschen müde. Warum bin ich müde? Ich weiß nicht mehr, warum ich müde bin. Weil ich glaube, wegen Dogfest unter anderem. Musste so viel gucken. Und ich musste auch das Jury-Statement einsprechen. Mhm. Ja, kein Spaß. Immerhin durfte ich das auf Deutsch machen. Aber du hättest mich mal hier sehen sollen, wie lange. Ich glaube, ich habe das ungefähr 30 Mal eingesprochen. Das waren so 7 Zeilen Text. Mhm. Ich habe ungefähr Milliarden Jahre gebraucht, um es zu tun. Ich habe einen halben Vormittag gebraucht, um das einzusprechen. Denn zuerst habe ich das an diesem Platz, wo wir jetzt podcasten, aufgenommen. Und die Kamera ging so nach hinten. Ich habe die dann so aufs Bücherregal gelenkt, damit das Zimmer gedönst mit den aufblasbaren Puppen und den geschlachteten Schweinehälften nicht darum liegt. Und das hat dann aber genau auf diese Bücherrücken, die man dann scharf sehen konnte, waren blöderweise meine deutsche Geschichte-Abteilung. Und es war dann alles so deutsche Geschichte von Thomas Mann, Preußen. Und es hatte nur so Deutsch, 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 Deutsch. Und ich dachte, das könnte ein falsches Licht auf mich werfen. Und dann habe ich das also einmal angeguckt und nee, das kann ich so nicht machen. Und dann habe ich das irgendwie rumgedreht und nochmal rumgedreht und in 80 verschiedenen Einstellungen gedreht. Alles schlecht. Und dann habe ich es dann irgendwann so vor der Tür gemacht. habe ich mir also vor die Tür gesetzt, habe die Tür als Hintergrund genommen und dann war aber der Bildschirm, von dem ich das ablesen wollte, nämlich der Mac-Bildschirm, so wahnsinnig weit weg. Und ich habe mich dann 80 Mal verlesen währenddessen. Und das war, es war eine Qual. Es war eine Qual. Ich brauche so Teleprompter, diese halbopaken.
Ja.
Das will ich haben. Sowas will man haben.
Gibt's.
Was kosten die? Sind die teuer?
Nö, nicht besonders. Du brauchst halt irgendwas, um das festzumachen und die Kamera dahinter reinzuschnallen und dann legst du vorne ein iPhone oder ein kleines iPad rein. Das gibt's alles.
Hä? Wie? Was?
Nee, du willst ja den Text von einem Display auf so einen halbdurchsichtigen Spiegel spiegeln.
Ja.
Brauchst ja irgendein Display, zum Beispiel das iPhone oder ein iPad, was du da reinlegst.
Aha.
Und schnallst du.
Ich weiß nicht, wie das, ich habe keine Ahnung, wie die Dinge funktionieren.
Mit Licht.
Ich dachte, Magic. Mit Licht. Aha.
Ja. Und, aber ablesen ist auch, muss man ja auch können und das, da muss auch jemand am besten da dran sitzen, der die richtige Geschwindigkeit steuert, weil diese automatisch ablaufenden, die können ja dann. Es gibt aber auch inzwischen, das ist auch lustig, ich glaube aber nicht, dass das für Deutsch schon funktioniert. Ich habe vergessen, wie die App heißt. Aber die App macht quasi eine Spracherkennung auf das, was du sagst und gleicht es ab mit dem, was im Skript steht und scrollt dann entsprechend deiner Sprechgeschwindigkeit mit, weil sie sieht, was du schon gesprochen hast. Das ist halt so für Einzelkämpfer vielleicht ganz hilfreich, weil du dann siehst, was, also weil das Ding dann sieht, wie weit du schon bist und dann entsprechend scrollen kann. Aber das ist schwierig. Ist auch so, YouTube-Leute, die so vorab geskriptetes Zeug machen, das ist oft problematisch, weil eine gute Lesegeschwindigkeit zu finden, den Text so zu schreiben, dass er fürs Lesen auch funktioniert und so weiter. Die alten Radiospäße.
Das kann ich ja.
Das kannst du. Du kannst
das? Das kann ich tatsächlich.
Ja, du kannst das, aber Leute können das nicht.
Achso, ja, Leute nicht. Nein. Aber das, wobei ich auch schlecht geschrieben habe, was das angeht, weil ich tatsächlich bei Filmen, also wenn ich so ein, ich wollte da irgendwie so besonders formulieren und das war Quatsch. Und da habe ich mich ein bisschen vertüttelt und habe dann aber das schon freigegeben und dann, naja, egal, lese ich jetzt mal runter, aber eigentlich war das, also beim Radio hätte ich es nochmal zurückgegeben und gesagt, nee, pass mal auf, wir machen da mal zwei Sätze draus. Aber ist okay.
Ich habe ja zufällig festgestellt, dass ich mein 20-jähriges Radio-Jubiläum offensichtlich verpasst habe.
Oh, wir müssen das feiern noch, dann feiern wir es nach.
Also ich habe offensichtlich ungefähr mit 9/11 dort angefangen, 2001. Mhm. Oh, ich weiß nicht mehr genau wann, also wahrscheinlich zu diesem Wintersemester oder so, 2001. Und ich hab mal versucht, so eine Timeline zusammenzubekommen, wann ich... Im Grunde so die ganzen 90er bis Mitte 2000er ist mir ein bisschen unklar, was ich da eigentlich gemacht habe.
Was? 90er bis 2000er? Das ist aber ganz schön viel.
Weil ab da kriege ich das irgendwie zusammen. So an den Podcast kann ich mich entlanghangeln, was ich so gemacht habe. Aber ja. Ich bin auch neulich über ein Foto gestolpert. Da bin ich in der Arbeit bei meinem Vater und
Sophie Marceau steht im Hintergrund.
Nee, und ich bin ungefähr 4 Jahre zu jung oder so auf dem Foto. Also irgendwie, ich hatte gedacht, ich müsste da, wo er diesen Job hatte, musste ich viel älter gewesen sein. Und das macht alles keinen richtigen Sinn. Mhm. Also kriegst du genau hin, wann du in welcher Klasse irgendwie was gemacht und dann irgendwie zwischen, weiß nicht, bei dir jetzt Zivildienst und Studium, wo du da was, wo du gewohnt, ich krieg's nicht zusammen.
Es wird dünner, aber mein Leben war jetzt nicht so Rock'n'Roll, dass ich völlig durchdrehen müsste, aber ich habe zum Beispiel, was ich nicht mehr geschafft habe, ist, obwohl ich nicht weit weg davon wohne und abends auf meinem Spaziergang ab und zu vorbeikomme, ich finde meine allererste Wohnung in München nicht, also meine zweite Wohnung in München nicht mehr. Ich weiß, das Karree, in dem es ist, in dem sie war, aber ich habe keine Ahnung, ich weiß die Hausnummer auch nicht mehr. Ich weiß die Straße noch, aber die Hausnummer nicht mehr. Und ich bin da schon rumgerannt, diesen ganzen Häuserblock abgesucht, wie so ein Irrer, also ein Einbrecher, der ein Objekt sucht. Und ich finde dieses Haus nicht mehr, wo ich mal gewohnt habe. Mhm. Und das ist echt schräg. Und ich habe dann jetzt, die Städte werden ja kleiner, wenn man also sich eine Weile dort auskennt, also als ich nach München kam damals, war für München riesig. Ja, du bist dann halt, du kennst nichts und du kommst in einen Stadtteil, steigst aber, fährst mit der U-Bahn hin, steigst aus und das ist dann erstmal die ganze Welt. So, das ist das, was du da fußläufig zu Fuß erledigen kannst, das ist so deine Welt. Und dann steigst du in die U-Bahn, fährst in die Uni und dann ist das die andere Welt. Und da gibt's noch keine Verbindung dazwischen, weil das einfach weit ist. Und jetzt ist es alles total klein. Jetzt laufe ich da halt mal nebenbei am Spaziergang lang und weiß, wie ich zum Marienplatz komme, wenn ich das möchte, von dort aus. Und ich finde diese Wohnung nicht mehr. Und das ist total verrückt. Und da merkt man, dass man älter wird. Aber irgendwann wird es auch egal. Ich kann nicht beruhigen. Also alles andere finde ich noch. Aber diese Wohnung finde ich nicht mehr.
Ja.
Und sonst habe ich alles noch total im Kopf.
Nee, also ich habe halt überlegt, so irgendwie, also mit diesem einen Foto, das macht für mich keinen Sinn, wieso ich da so klein bin, wieso da er schon bei diesem Job war. Und das passt mit meiner Erinnerung irgendwie zusammen. Also das macht auch ansonsten, das passt nicht. Vielleicht ist das Foto fake, vielleicht ist das Foto geshoppt, ich weiß es nicht. Das ist so.
Nein, Erinnerungen sind ja Flammen.
Und auch ansonsten so, ich habe nochmal versucht nachzuvollziehen, was ich gearbeitet habe, so zwischen 16 und 19 oder so. Und ich krieg's nicht so recht auf die Reihe, was ich da wann irgendwie gemacht habe. Ich habe einmal.
Wieso hast du da gearbeitet? Du sollst da lernen.
Ja, das Schule war ja.
Hast du mit 15 verlassen?
Nö, das habe ich nicht verlassen, aber das war jetzt nicht herausfordernd oder so.
Ja.
Nee, das war tatsächlich auch ein bisschen alles ätzend, weil ich wollte da mit einem Spätzle irgendwie so ein bisschen wie eine Firma irgendwas machen und Zeug. Und dann zur Bank gegangen, so, hallo, wir sind 15, wir hätten gerne ein Bankkonto für unsere Firma. Und hat die Bank gesagt, so raus.
Ihr könnt einen Lolli haben und einen Aufkleber mit dem Banklogo drauf, reicht euch das? Auch gut, danke, tschüss.
Nee, das hat uns echt so ein bisschen, das hat genervt, das war blöd.
Deswegen bist du nicht Elon Musk.
Richtig, wegen der Sparkasse.
Ja, weil die Sparkasse euch brüsk abgewiesen hat. Wir hätten echt was werden können.
Und dann habe ich irgendwann so einen Quatschjob gemacht. Aber der andere Job, der war dann war so ein Computerjob und zwar in der Kaserne. Nee, stimmt, da war noch ein anderes Gebäude. Das finde ich auch nie wieder. Da gab es noch diese Firma, bei der ich da gearbeitet habe, die war in drei Gebäuden, jeweils so Abrissgebäude. Und die haben so oft wechseln und umziehen müssen, weil diese Abrissgebäude dann abgerissen wurden.
Wann war das?
Das war Ende 90er.
Ende der 90er?
Ja, so Kasernengebäude waren das.
Kenne ich die? Nein.
Und die kennst du vielleicht. Das war
Ich habe mal was gesprochen, aber das war im Schlachthof.
Nee, Schlachthof war es nicht. Das war, das eine weiß ich nicht mehr, wo es war, aber ich weiß, dass ich dort, da bin ich am ersten Tag irgendwie hingekommen, so, hallo, ich bin's, ich soll hier arbeiten. Dann haben sie gesagt, da ist eine Kiste und ein Schraubenzieher vom Ikea, bau dir deinen Schreibtisch selber. Mhm. Das weiß ich noch. Und dann habe ich im Flur von diesem Büro gearbeitet, weil das war schon zu klein für alles dort damals. Dann habe ich am ersten Tag die Datenbank geschrottet und dann waren die ein bisschen.
Wir bräuchten sie dann nicht mehr. Vielen Dank. Mhm.
Und dann sind die irgendwann umgezogen.
Und haben sich verraten, wohin.
Hallo. Timo. Ist da jemand?
Sind umgezogen, für dich so eine Fake-Adresse hinterlassen. Du Timo, wir sind umgezogen in die Plötzlingstraße 17. Komm doch nach. Die Adresse gibt's doch gar nicht.
Nee, das war nicht mein Fehler. Das beharre ich bis heute drauf. Mhm. Weil ich war am ersten Tag da, hab dann meinen Schreibtisch aufgebaut und dann haben sie gesagt, nein, wir haben noch keinen Computer für dich, aber nimm einfach den. Haben mir irgendeinen Computer gezeigt und nimm den. Und probier mal, ob das Zeug funktioniert. Und auf dem Computer war irgendwelches Zeug drauf. Habe ich gelöscht.
Natürlich, was man so macht. Klar. Wieso, das war doch nur Zeug?
Das war halt von dem anderen Typen, der da arbeitet. Habe ich halt aus Versehen sein Zeug.
Wer ist dieser Steve Jobs eigentlich? Ja.
Ja, naja. Mhm. Und dann ist diese Firma weitergezogen und da bin ich mitgezogen. Und ich kann dir nicht genau sagen, das muss gewesen, wie ich... War ich da? Es kann eigentlich auch nicht sein. Es passt nicht zusammen, weil es muss eigentlich gewesen sein, bevor ich 19 war. Aber bevor ich 19 war, war ich noch in der Schule.
Ja, das ist fein beobachtet.
Ja, nicht wahr? Und aber danach habe ich mir mit diesem Geld ein Auto gekauft. Das weiß ich wohl auch noch. Mhm. Hätte ich mir stattdessen Apple-Aktien gekauft, wäre das besser ausgegangen.
Ja, ja.
Auf jeden Fall macht das alles keinen Sinn, aber dieses Gebäude war eben auch an diesen Dings, wo unser Radiosender war, in der Schwerenreiterstraße. Ah, ja. Da waren alte Dingsgebäude, wie sagt man, Kasernengebäude.
Kasernengebäude, ja.
Und dort war in dem gleichen Gebäude war die Konstantin-Film offensichtlich drin und die haben da einfach einen alten Kinoprojektor stehen lassen, was mich sehr gefreut hat, weil der sehr hübsch war. Aber dann war dann eben diese Computerfirma drin und da habe ich ein bisschen programmiert, aber ich kann dir echt nicht mehr sicher sagen, wann das jetzt war. Und
ja, aber das ist normal. Man das verwischt irgendwann so ein bisschen. Und das Lustige ist, man muss sich das erstmal eingestehen, denn das ist, ich habe auch so einige Erinnerungen, wo ich hätte schwören können, das und das war so und so. Und dann kommen andere Leute und sagen, nee, hier ist das Foto, guck mal, das war nicht so. Und dann denke ich, oh, hä. Und das muss man sich aber einfach zugestehen. Gehirne sind einfach Müll.
Lass mal
Gehirne sehen. Machen Schabernack.
Vielleicht kann ich es festmachen an dem Film Die Monster AG. Der kam raus 2001. Wann kam der raus? 2001 im Herbst. Dann kam der bei uns raus 2002. Das macht auch keinen Sinn. Weil ich hatte dort auf dem Schreibtisch hatte ich so einen kleinen Mike Wazowski-Spielzeug vom McDonald's stehen. Das kleine grüne, einäugige Monster.
Aha.
Also das macht alles keinen Sinn. Auf jeden Fall war aber trotzdem auf diesem Gelände Schwere Reiterstraße, war also diese Firma in der Kaserne und da war dann auch unser kleiner Radiosender.
Ja.
Der ist da 2002 reingezogen.
Mhm.
Da bin ich rumgehangen und ich wollte eigentlich gar nicht zum Radio.
2002?
Mhm.
Aber da war ich ja schon weg fast. Da war ich ja im Studium schon fast fertig. Nee, war ich nicht fertig. Noch nicht. Stimmt. Passt. Alles klar.
Okay. Und da bin ich irgendwie rumgehangen. Und 2002 muss ich da also in der Schwerenreiterstraße mit diesem, da ist so ein kleiner Bungalow, so ein kleines, ebenerdiges Gebäude mit unserem Radiosender drin.
Und einer Panzerrampe angeblich.
Mir war nie
war
ganz
das eine
klar,
Panzerrampe?
Nicht klar, was das eigentlich für ein Gebäude wirklich war. Irgendwas mit Funk von der Bundeswehr.
Ach stimmt, so eine Funkkaserne, richtig, ja, ja.
Aber was dieses Gebäude jetzt genau getan hat vorher, weiß niemand irgendwie.
Nee, es ist ja das gröbste Militärische rausgebaut worden, als wir kamen.
Ja.
Gott sei Dank.
Und auf jeden Fall war das so ein kleines Gebäude. Da war ein größeres Redaktionszimmerchen in der Mitte und an den Seiten waren so ein, zwei Studios. Hinten dran waren noch zwei Zimmer vom Studentenwohnheim, weil irgendwie das Ding hat irgendwie im Studentenwerk gehört und das größere Haus daneben ist ein größeres Studentenwohnheim. Und vor ein, zwei Jahren bin ich einmal vorbeigefahren, bin rausgesprungen, habe reingeschaut und es war halt irgendwie verlassen und kaputt alles dort und eine Scheibe zerschlagen und so und habe ich gesagt, ach mei.
Ja, so waren die Radiozeiten einfach, gell?
Und die sind auch vor vielen Jahren da schon rausgezogen und irgendwo an den Ostbahnhof gezogen und jetzt vor letzte Woche oder so bin ich mal vorbeigefahren, habe geschaut, na, was ist denn da los, schaue ich mal rein. Ist weg. Jetzt ist es ganz weggerissen, ist eine Riesenbaustelle, werden neue Studentenwohnheimplätze dorthin gebaut.
Ja gut, immerhin Studenten,
das ja,
ist gut.
Das ist ganz gut, aber dieses ganze Kasernengelände ist jetzt so ein neu bebaut, da ist nichts mehr übrig von der Kaserne und jetzt Wohnungen und lustige Coworking Spaces und der Studentenwohnheim und eigentlich ganz nett, so wie das von außen aussieht.
Mhm. Da war ich lange nicht, aber ich komme da ab und zu in die Gegend und ich werde das mir demnächst mal anschauen. Und dann werden wir noch in Nostalgie versinken und dann weißt du noch, da hast du doch noch und da, ja, ich weiß noch. Und das wird dann so eine ganz nostalgische Traumsendung.
Naja, oder also habe ich also offensichtlich 2001 beim Radio angefangen, noch in der Oettingenstraße. Mein erster Beitrag war zum Thema Windows XP kommt heraus. Fantastische neue Windows XP, haben sich alle total dafür interessiert.
Natürlich.
Dass ich diesen
Hey! Aha.
Und.
Ja, aber gut, was waren das für Beiträge? Entschuldigung, ich hab eh nur ganz wenige gemacht. Und die waren alle völlig absurd. Oh Gott, hey. Ich fand es auch immer seltsam, mit dem Mikrofon irgendwo hinzufahren. Mhm. Komischerweise, ich fand das immer. Für mich war es auch immer Stress, weil ich immer total nervös war. Wird es auch nur ansatzweise klappen mit dem Ton und so? Und ich erinnere mich nur an einen einzigen Termin, den ich gemacht habe. Und das war irgendwas völlig Absurdes in irgendeinem Büro, in dem langweiligsten Büro auf dem Planeten, so ein ganz Beamtenbüro. Und da habe ich irgendwie irgendwas total egal ist, von irgendeinem Beamten erfragt. Mhm. Ist einfach so egal. Und das war der Beitrag dann. Und das, also das war so, bevor man so seine Nische gefunden hat und so. Also und dann kam irgendwann Gott sei Dank die Nacht gestalten und dann war es eh alles gerettet und so. Dann kam das Kulturressort. Mhm. Und dann hatte man so eine Richtung das erste Mal. Aber so dieses erste Tasten im Tagesteam, wo man da so irgendwie das Tagesgeschehen abdecken sollte und überhaupt noch nicht wusste, wie sortiert man denn bitte jetzt die ganzen Nachrichten, die reinkommen? Was ist denn da eine Geschichte und was ist da Käse? Ich glaube, ich habe überwiegend Käse bearbeitet, ehrlich gesagt. Das waren so ganz komische Sachen. Und dann, ja, egal. Man muss, es ist gut, das ist toll am Älterwerden. Man kann da sowas einordnen. Das macht Spaß.
Tja.
Dann müsst ihr diesen ersten Beitrag mal raussuchen eigentlich und dann in Gold hüllen.
Mein erster Beitrag, der gammelt hier sicher auf irgendeiner CD vor sich hin, aber den habe ich nicht wiedergefunden und ich glaube, das ist auch besser, wenn man den nicht wieder ausgräbt, weil, nein, lieber nicht. Und auch die anderen Sachen, die ich da gemacht habe, da war natürlich viel Quatsch dabei und so. Ich bin gestolpert über diese Webcam-Aufnahmen.
Oh ja, die hast du die geschickt?
Mhm,
ja.
Und dann... Das war ganz lustig, aber sonst habe ich aus der Zeit nichts, also keine Fotos oder irgendwas. Ich habe da, ich weiß, ich kann mir auch nicht richtig erklären, was ich da eigentlich gemacht habe. Wieso? Also das, ich bin halt rumgehangen, da waren nette Leute und so. Und
ja, es war ein Rumhängort,
besser als die Leute an der Uni oder so. Also ja gut, größtenteils, also das war so und so, da gab es beides, aber so also insgesamt waren halt da sehr okay Leute und es war alles ganz, ganz lustig und dann bin ich da halt durch Anwesenheit auch irgendwie so ein bisschen aufgestiegen und habe dann irgendwie so auch einen Minijob bekommen und so ein Zeug und das war irgendwie und dann Podcast und den Rest kennt ihr ja.
Aber der Rest ist ja.
Das ist halt jetzt schon 20 Jahre her und ich wollte da nie hin, das war alles Zufall. Das war also das ist auf jeden Fall eine von den Punkten, wo ich sagen kann, so da ist auf jeden Fall so eine Weiche in eine andere Richtung aufgegangen,
ja,
nicht?
Ja, absolut. Das war bei dir noch mehr als bei mir, aber bei dir, also auf jeden Fall war das Radio war wirklich eine Weiche. Das war wirklich so ein Moment, weil du auf einen Schlag alle Möglichkeiten hattest. Und das war halt neu, dass du, da war halt kein Vorgesetzte, der irgendwie gesagt hat, das geht nicht oder so, mach das nicht oder ich habe dir das und das vorbereitet, sondern es war halt die komplette Freiheit. Und also jedenfalls, sobald man das Tagesteam hinter sich gebracht hatte. Und das war extrem hilfreich. Klar, da waren noch ein paar komplette Müllideen dabei, aber es waren ganz viele Sachen dabei, wo man sagen muss, das ist schon schick. Ja, ich meine, das war diese bei uns, wir haben ja so viel Schabernack gemacht, wir haben ganz viele so Serien gemacht und so habe ich auch neulich wiedergefunden beim Aufräumen meiner alten Mac-Musikdateien. Wir hatten so einen komischen Krimi, mhm, den ich eingesprochen habe und noch, also, da habe ich noch, weiß ich noch, an der Wand gelehnt und die liebe E hat hier das alles gemacht, also die hat das alles aufgenommen und geschnitten und so und ich stand so im Trenchcoat neben ihr und ich habe irgendwie in so einer Jacke und habe den Kragen hochgeschlagen, weil ich dann anders gesprochen habe. Ich habe dann so geacted, so ein bisschen geschauspielt im Studio und es war total bizarr. Und auch wir hatten die Weihnachts-AG. Mhm. Ware werden, nee, wie war das? Wünsche werden wahr. Nee, wie war das nochmal? Doch, Wünsche werden Ware, glaube ich, hieß das. Wünsche werden Ware. Und das waren so Sachen, die wirklich Gold waren. Also, dass du dich da austoben konntest und hat sich dann gezeigt, du kannst, wenn du da kreativ bist, einfach komplett hochfahren. Da gibt es einfach überhaupt keine Grenzen. Ich meine, ja, das waren die Nachgestalten, die dann, aus denen dann wirklich einiges geworden ist. Also aus einigen Nachgestalten einiges geworden ist. das war großartig. Das muss man sagen. Und was ich sehr lustig fand, als ich diese Fotos gesehen habe, die du von deiner, diese Webcam-Fotos aus dem Studio von dir, du sahst damals viel älter aus als heute. Viel, viel älter. Ich finde das total faszinierend. Du siehst da wirklich 20 Jahre älter aus. Du siehst aus wie so richtig so ein mittelalter Beamtenmann.
Ich weiß nicht, was da, auch was ich da anhabe, es war ja alles, also, ich weiß nicht, ob ich das eine Foto dir auch geschickt habe, aber was ich da anhatte, um Himmels Willen. Naja, also, Das war aber sehr gut, weil ich habe da auch gesehen, wie Leute, also da ging es ja um nichts, ne? Also da gab es kein nennenswertes Geld für irgendjemanden. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich da als Chef vom Dienst dann verdient habe. um die 150 Euro im Monat oder so.
Naja gut, besser als nichts.
Oder also sehr wenig. Aber ein kleines bisschen was. Und dafür, dass ich halt dann taglang, also einen Wochentag pro Woche dann da war. Und aber auch die anderen Leute so, die sich da einfach reingehängt haben, und es ging halt um nichts. Also es gab halt null bis kein Geld. Und es ging um nichts, es gab auch keinen nennenswerten Zuhörer. Also es war einfach, das war halt einfach so für sich selbst gemacht. Und da sind halt paar Leute voll drin aufgegangen und haben sich da halt reingehängt und haben halt da ihre komplette Freizeit versenkt. Und das war halt in auch den verschiedenen Bereichen, haben sich halt Leute dann für so ja, keinen Grund irgendwie reingehängt und Sachen gemacht. Und ich habe dann, also ich habe zum Beispiel so ein paar Live-Übertragungen aus Studentenstadt gemacht. Ich habe mal irgendwie ein Sponsoring irgendwie für eine ISDN-Leitung hergeholt und irgend so ein Zeug. Und ich habe halt mit der Website irgendwie rumgetan und die Playlist auf die Website dann draufgebracht mit einem Freund und solche Scherze. Und das hat mir aber auch so ein bisschen gezeigt, so es lohnt sich aber auch so ein zielloses Ding zu versuchen. Mach doch einfach mal, ja? Und einfach nur, weil du selber Bock drauf hast. Und dann so habe ich halt auch gesagt, okay, ich sehe hier, es gibt dieses Podcast-Ding.
Ja, ja.
Und habe halt einen Chef gefragt, hier darf ich? Und er hat gesagt, ja, mir egal. Und dann habe ich das halt gemacht.
Ja,
was und auch war das? Filme und so war danach, das war beim Radio, war es noch Kino im Kopf.
Kino im Kopf, ja.
Und weil ich dann keinen Bock hatte, mit irgendwie im Sender mir einen Studiotermin zu buchen und dann, da war so ein Zettel an der Wand, wo du dich reingetragen hast, habe ich halt mir angefangen, zu Hause ein Zeug zuzulegen und dann zu Hause aufzunehmen für diesen Podcast. Dann hatte ich das Zeug schon dastehen und dann war der Rest nicht mehr weit.
Ja. Ja, das ist in der Tat, aber dieses gibt Leuten einen Ort, eine Arena, in der sie sich ein bisschen austoben können, Arena ist vielleicht das falsche Wort, einen Spielplatz, wo sie sich austoben können. Und die echt ausprobieren können, was kann ich denn überhaupt? Was will ich denn überhaupt und was kann ich denn überhaupt? Das war echt Gold. Das war wirklich Gold. Und das fehlt, glaube ich, ganz viel. Dass man genau diesen Ausprobierort hat und dann schauen kann, was funktioniert denn überhaupt und was funktioniert auch nicht. Also ich würde diese Geschichte, meine erste Tagesthemengeschichte nie wieder machen wollen. Das war irgendwie so unfassbar langweiliger Tagesmüll. Aus irgendeinem Fax gegen das irgendwie, da ist irgendwas und ja, okay, ich mach da irgendeinen Beitrag draus. Ich wusste überhaupt nicht, warum ich diesen Beitrag mache. Das war auch völlig wurscht. Aber dann kamen eben diese ganzen Sachen. Mein Gott, ich habe Gedichte geschrieben für die Nachtgestalten oder für das Katerfrühstück, für diese Samstagmorgensendung, Sonntagmorgensendung. Da habe ich ganz viele Gedichte geschrieben. Ich weiß nicht, da saß ich in meinem Bungalow im Olympiadorf auf dem Hochbett und habe dann irgendwelche Gedichte noch schnell geschrieben, die ich dann kurz eingesprochen habe. Und das war echt lustig. Und solche Sachen, die gehen ja auch später immer mehr weg. Also du hast ja später immer engere Strukturen, in denen du arbeiten musst und dann wird es nicht lustiger. Also dann verpufft eben genau dieses Potenzial. Guck mal, was ich auch noch drauf habe und guck mal, was da noch machbar ist. Oder was auch Leute im Zusammenspiel zusammenbringen, ja, was ja auch total unterschätzt wird. Eine der wichtigsten Zeiten in meinem Leben war, Gott, der Silberrücken erklärt euch jetzt mal seine Welt. Lest es auch nach in meiner Autobiografie. Ich gab alles Welt, was war, warum wolltest du es nicht, du Schwein? Die wichtigsten Zeiten waren die frühen Zeiten in Landshut in der Lokalredaktion, weil da ein Haufen, wirklich, das war erstaunlich, das waren ein Dutzend Leute, glaube ich, und die waren, das war einfach, die sind fast geschlossen am Abend in den schwarzen Hahn gekippt. Also das musst du dir mal vorstellen, dass eine Riesengruppe sich den ganzen Tag beruflich sieht und abends aber noch gemeinsam am Kneipentisch sitzt und immer weiter blödelt und immer, beziehungsweise abends noch mehr rumgeblödelt hat. Und da sind so viele Ideen entstanden für Geschichten oder Running Gags, die bis heute durchhalten. Also ich bin immer noch, wer bin ich mal, Gegenpapst Leck mich der Erste. Das wurde vor ungefähr 20 Jahren im Schwarzen Hahn zu Landshut verkündet. Und das sind, solche Sachen sind immer großartig. Und das konnte man eben beim Radio wahnsinnig ausprobieren. Ich glaube, bessere Werbung für M945 kann man nicht machen.
Das heißt ja. Ja, das ist richtig. Und ja. Auch in der Zeit, also offensichtlich von 2001 bis ungefähr 2005, wo ich da rumgehangen bin, bekomme ich auch nicht auf die Reihe, wie das da alles zusammenpasst. Also so der Ablauf, was ich dort gemacht habe und was ich nebenbei noch an der Uni gemacht habe. Ich kriege wahrscheinlich zusammen, wann ich an der TU rausgeflogen bin. Und aber das muss nach 6 Semestern gewesen sein. Also 99.001 war ich dann da fertig. Genau deswegen bin ich dann an die LMU rübergegangen. Und das, aber so der zeitliche Ablauf ist mir da nicht so richtig klar. Und dann sehe ich da diese Webcam-Fotos von mir und denke mir, ach, sieh an.
Wer ist der Typ?
Wer ist der Typ? Und das macht alles nur so mittel vom Ablauf her alles Sinn. Und danach kriege ich so ungefähr schon zusammen, aber irgendwie die Zeit, alles eine so eine Masse von damals.
Ja, es ist halt auch schon 20 Jahre her.
Eben.
Das darf man nicht vergessen. 20 Jahre sind eine ganz schöne Strecke Zeit. Und das ist auch okay, dass man dann langsam etwas wirr wird. Es wird nicht besser, ich kann es dir schon mal sagen. Kleiner Spoiler, aber es wird nicht besser. Ja, aber das ist trotzdem eine sehr lustige Zeit gewesen. Und das war eigentlich so die wildeste Zeit auch, eigentlich muss man sagen. Also die, wo man einfach noch am wenigsten Verantwortung hatte und am meisten Möglichkeiten. Und das war großartig. Ich meine, hey, warst du auch eigentlich bei den Lokalrundfunktagen mal auf der Kaiserburg zu Nürnberg?
Da war ich mal aus der BLM-Richtung.
Ja, ja, ja. Das waren zum Beispiel auch gute Abende, möchte ich mal sagen. Also ich war da 2-3 Mal, glaube ich, nur, aber das war war schon schick. Also das in diesem ganzen Umfeld kam halt auch sehr viel mit. So.
Siehst du, mir ist gerade dieser Job da wieder eingefallen. Den hatte ich auch komplett verdrängt aus dieser Timeline.
Hast du Schnittchen serviert?
Nee, ich habe beim Einlass die Barcodes gemacht und dann gescannt und solche Sachen. Ich hatte nämlich auch diesen einen Job bei der BLM. Das ist hier die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, die da auch, da gibt es so eine da kreuzen sich viele Wege zwischen dem Radiosender und der BLM. Und wer nicht zum BR gegangen ist, der ist dort.
Ja.
Und da war ich auch eine Weile und habe da so ein bisschen Computerzeug gemacht. Aber ich kann dir auch, ich weiß nicht mehr, wann das war. Das war irgendwann in den frühen 2000ern, aber ich kann nicht sagen, wieso ich da angefangen habe. Ich kann dir nicht sagen, wann ich da in Nürnberg war. Irgendwann war ich da und habe da Sachen gemacht. Aber ich bin nicht stolz drauf, aber es war halt so.
Nee, du warst jung und du brauchtest das Geld.
Ja. Und ich war ja mit.
Grüße gehen raus an die Freunde von BLM natürlich. Wir kennen die Hälfte da.
Eben.
Wahrscheinlich mehr als die Hälfte.
Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Nee, das, die hatten da so ein System, um alle bayerischen Radiosender den ganzen Tag hören zu können, egal wo sie sind.
Ja, es war ein renommierter Job. Und dann haben doch ganz viele Leute einfach so, wie heißt das Programm? Nicht Schau, sondern wie heißt es nochmal?
Beobachtung.
Beobachtung, genau, das war das Wort. Ja, Programmbeobachtung.
Naja, die Radiosender, die haben ja so eine Lizenz, damit sie hier senden dürfen. Und da steht zum Beispiel drin, du darfst so viel Werbung machen und du musst so viel Nachrichten senden und so viel Musik und Zeug und hin und her und Wortbeiträge. Und dann saßen da halt irgendwelche armen Studenten, hoffentlich schlechter bezahlt als ich. Und ich war schon wahrscheinlich sehr schlecht bezahlt und mussten dann halt diese Aufzeichnung von den Radiosendern wieder durchhören und dann markieren hier, das ist so viel Musik, Radio, bla, Nachrichten haben sie gesendet. Und dann gab es vielleicht mal einen bösen Brief, wenn sich da jemand nicht dran gehalten hat.
Ja, aber es war ein guter Job. Also ich habe ihn nie gemacht, aber viele Menschen, die ich kenne, haben es gemacht.
Das Beste war der Kollege im Nachbarzimmer. In dem Büro dort, der hat am nächsten Morgen immer die Bänder vom DSF durchgucken müssen.
Ich kann keine Brüste mehr sehen, Leute.
2, 4, 6, 8.
Ja. Mhm. Das war das Mittagsprogramm. Gibt es eigentlich noch? Das Verrückte ist, wenn du hier, ich habe seit 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr normales Fernsehen geguckt, also lineares Fernsehen. Und ich weiß gar nicht, gibt es diese Nugget-Sachen noch, wo.
Also Frauen aus deiner Umgebung. Das heißt nicht mehr DSF, sondern Sport 1.
Naja.
Sendungen? Nee. Haben die ein Programm?
Sexy Clips.
Ja, gibt es das noch?
Ich keine Ahnung.
Läuft das unter Originals?
Das sind unsere Eigenproduktionen. Guten Tag, wir sind sehr stolz darauf. Hallo, Sport 1 und wir produzieren auch selbst eigene Clips und Hätten die irgendwas mit Sport machen können? Ist einfach billiger.
Sportclips, Sendetermine 11.05.22.
Ah ja, wo schalten wir denn da ein?
Da schalten wir ein heute Nacht. 2.20 Uhr bis 2.45 Uhr sexy Webcam Girls. 2.45 Uhr bis 3 Uhr sexy Hausfrauen.
Mhm. Gibt es doch noch.
Gibt's noch.
Wahrscheinlich noch die Frauen von vor 20 Jahren.
Meinst du die alten Bänder? Total durchgenudelt.
So ganz seltsame Farben. Ein Mode, also eine, wirklich eine Intimrasur-Mode aus den 80ern. Mein Gott, schau dir das mal an. Weißt du noch, aus den frühen 2000ern. Weißt du das noch? Ja, ja. Und die Glöckchen, ja, kennt man kaum noch heute. Ja.
Dienstag, ja. 17.05., 2.55 Uhr bis 3 Uhr, läuft auf Sport 1 eine Sendung, die heißt DSF Classics.
Das sind meine Clips, die ich noch kenne. So, die kenne ich doch, das ist die Uschi. Von damals, aus dem Bungalow. Aus der Studentenzeit. Die kenne ich aus der Studentenzeit noch. Ich erinnere mich echt nur an ganz, ganz bizarre Dinge. Das lief tatsächlich, wenn man so von Partys kam und abends an den Fernseher, also nachts an den Fernseher angemacht hat, da kamen diese komischen Clips. Und die waren echt verwirrend. Also weil das so, also sagen wir so, mich als Kleinstadtjunge hat das verwirrt. Und ja, inzwischen ist der Reiz verflogen. Ich bin ein alter Mann. Ich habe Bücher statt Brüste. Ich sage, okay. Das ist okay. Ich brauche das nicht mehr. Sie können ruhig ihre Classics zeigen. Ich sage, ach Gott, habe ich alles schon gesehen. Aber das neue Buch hier, das interessiert mich. Das ist die Neuauflage von Jean-Paul. Oh, schon zweimal abgenutzt. Der Name ist schon abgenutzt, jetzt schon wieder. Mir ist mir gerade nichts anderes eingefallen. Von Thomas Mann. Ja. Ja, egal. So. Muss ich noch irgendwas Lustiges sagen? Sollen wir noch irgendwas Lustiges sagen? Oder weißt du eigentlich, dass ich immer noch, das steht ja schon seit Ewigkeiten, diese Notiz, weil sie immer noch wahr ist, mir rutscht immer, oder habe ich schon erzählt, dass mir immer noch You're Welcome rausrutscht?
Statt was?
Statt allem anderen, Pleasure oder sonst irgendwas. Man sagt doch nicht You're Welcome. Das sagen alle Native Speaker, sagen, man sagt das überhaupt nicht. Das lernt man in der Schule immer so, weißt du, wenn du, danke junger Mann, ja, You're Welcome. Und alle sagen, das sagt man doch überhaupt nicht. Also bei Scrubs kommt das auch nicht vor. Kein Mensch in der normalen Welt sagt You're welcome. Aber ich sage das immer noch. Und schäme mich immer zu Tode. Ich war neulich bei einer Touristin kurz davor, hinterher zu laufen. Ey, nee, ich meinte, it was a pleasure. das sagt kein Mensch. Das ist echt so ein Schulkram, der, glaube ich, nichts mit der Realität zu tun hat.
Naja, dieses.
Liebe Native Speaker unter den Hörern, falls ihr da seid, und ihr sagt man, you're welcome, man sagt es, glaube ich, wirklich nicht.
Na, wir haben bestimmt ein, zwei Hörer, also wie sagt man, Kanada und Neuseeland. Zählt das
als Native? Ausland. Ja. Das zählt als ja. Jedenfalls ist das schon interessant, weil das sagt man nicht dauernd. Also wirklich, mit deutschen Englischunterricht lernt man das irgendwie. Aber das hört man nie.
Der Englischunterricht, den fand ich auch relativ.
Ja.
Nicht? Also der war nicht so, wie ich meine, dass der sein müsste. Überhaupt war vieles von dem Schulunterricht nicht so, wie ich meine, dass. Vor allem jetzt aus etwas mit Abstand, aus hinterher betrachtet, ich hätte da Verbesserungsvorschläge.
Ja, wobei du nicht weißt, was sich heute schon geändert hat.
Ich glaube, das hat sich nicht zum Besseren verändert. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich.
Hitler wird kritischer gesehen inzwischen. Ja.
Ja, Hitler haben wir eigentlich schon, also unter nicht so toll abgestempelt,
ja,
insgesamt.
Ja, ja, ja.
Aber die, ich glaube tatsächlich, dass das, also zum Beispiel für mich jetzt dieses, dass wir irgendwie da mit 15 oder mit 16 nichts irgendwie anfangen konnten und irgendwie Zeug verkaufen und arbeiten und Zeug neben der Schule, das war sehr störend. Das hat genervt. Das hat uns ausgebremst und das wäre woanders wahrscheinlich mit einem Spätzle irgendwie programmieren und Zeug machen und so. Das wäre schon auch was gewesen, was nicht komplett so falsch gewesen wäre. Und
aber was kann die Schule dafür?
Die Schule, naja, die Schule selber jetzt nicht so, aber der restliche Kram drumherum, was das alles verhindert, das ist nicht so besonders, finde ich. Und also ein Pro für Pro zu Ja zu Kinderarbeit. Nein, also
zu Entrepreneurship.
Richtig, richtig.
Ja.
Man sagt heute nicht mehr Kinderarbeit, sondern Entrepreneurship.
Ja, oder Gründer. Mhm. Mhm.
Und nee, aber auch sonst, glaube ich, ist da viel Zeitverschwendung unterwegs von Sachen, die keinen Unterschied machen, nur Zeit kosten und Zeit verschwenden. Und man könnte es locker auf, wo sind wir jetzt, 13 Jahre wieder, auf weniger Zeit zusammenschrumpfen und die Kids wahrscheinlich frühzeitig was Nützliches machen lassen.
Ja.
Und halt den Freiraum, den Freiraum geben, zum Beispiel, irgendeinen Quatsch zu machen. Entweder mit ein bisschen Struktur oder mit Zivi oder mit, wie auch immer du es nennen möchtest, irgendwas Sinnvolles machen, irgendwas machen, wo dir die Möglichkeit gegeben wird, rauszufinden, was du eigentlich machen willst. Ich habe einmal mit ein paar Abiturienten gesprochen, so, und die waren kurz vorm Abi und hatten nur einen Kopf voll mit Abi. Und ich dachte, was wollt ihr denn hinterher machen? Mhm. So, weiß nicht. Studieren? Vielleicht? Ja, so. Und das war halt so völlig, völlig unklar. Und die wussten nichts, die hatten keinen Plan, was danach irgendwie passiert, außer dass ihre Eltern erwarten, dass sie jetzt Ärzte werden. Ja?
Ja, gut.
Das kann man schon machen, aber ist halt, naja.
Ja. Nein, aber das ist in der Tat ein Problem, aber das kam bei mir auch. Ich habe auch erst mit Mitte 20 ungefähr gewusst, was ich machen will.
Ich weiß auch bis heute nicht, was ich machen will.
Ich bin auch gespannt, was wird mein Leben irgendwann mal bringen? Was wird aus mir werden? Oh, es gibt dieses wahnsinnige, kennst du das? Haben wir darüber schon gesprochen? Über dieses vielleicht, über dieses Buch? Mhm. Es gibt ein Buch von einem, ich glaube, ein japanischer Autor ist das. Das heißt vielleicht. Und das ist so ein Kinderbilderbuch. Und das ist unendlich rührend. Da geht es einfach nur darum, wofür bin ich eigentlich auf der Welt? Und das ist 20 Seiten nur. Das ist ganz, ganz kurz. Und das ist so hinreißend. Und da geht es ja genau um die Frage, wofür bin ich überhaupt da? Bin ich dafür da, irgendwelchen Schwachen zu helfen? Oder soll ich Leuten eine Stimme geben, die selbst keine Stimme haben? Oder bin ich dafür, etwas ganz Tolles, Neues zu erfinden, was sonst keiner erfinden konnte? Oder soll ich einfach jemand sein, den es sonst noch nicht gibt? Und das ist ein ganz, ganz schönes Buch. Ich glaube, Kinder verstehen das noch nicht groß. Also so ein Fünfjährige wird es noch nicht verstehen oder ein dreijähriger Mensch. Aber das ist aus erwachsener Sicht wird man ganz sentimental, weil man denkt, ja, genau diese Fragen hätte man früher stellen müssen. Und du hast schon recht, also man sollte auch so 16, 15, 16-Jährigen schon mal langsam so ein bisschen Freak-Out-Zeit geben. Also im Prinzip das, was für uns das Radio war. Mhm. So eine Phase, bist du eingefroren?
Nein.
Oder du bewegst dich noch nicht? Achso, verstehe. Er hat eine Körperkontrolle, die beachtlich ist. James Bond, wie James Bond. Das ist schon richtig, aber die Frage ist, hätte ich da schon, na gut, ich hätte schon was machen können, was aber auch technische Probleme hat. Ich sage dir, hätte ich in der 10., 11. Klasse, da haben wir total viele Ideen gehabt. Da bin ich explodiert vor Ideen und ich konnte sie nicht umsetzen, weil es noch kein iPhone zum Beispiel gab.
Ja.
Ja. Wir haben uns damals, ich erinnere mich, hab ich bestimmt schon erzählt, wir haben in der Schulzeit mit einem riesen Aufwand Parodien, also ich hab damals so Drehbücher geschrieben. Einfach so, weil ich wusste gar nicht, was ein Drehbuch genau ist, aber ich habe einfach so Sachen geschrieben, hey, das wäre lustig, so ein Sketch. Und ich habe damals so Sketche aufgeschrieben und irgendwelche Sachen und Dialoge und so weiter. Und konnte mit denen aber. Dann saß ich in meinem kleinen Kinderzimmer und konnte damit nicht so weiter anfangen, weil ich nichts zum Aufnehmen hatte und so. Und wir haben dann ab und zu so eine Kamera geliehen, irgendwo in der Nachbarstadt, in Neustadt, in Holstein, glaube ich, gab es so einen Kameraverleih. Und das waren noch diese Riesendinger, wo du noch so VHS-Kassetten reinsteckst. Also kompletter Wahnsinn. Und wir haben dann mit null Ahnung irgendwie irgendwas aufgenommen, ich glaube damals für einen Lehrer zum Abschied. Und haben da All the Pretty Horses zum Beispiel parodiert von Cormac McCarthy, diesen Roman. Und den wir damals als Schullektüre hatten. Und hätten wir damals schon die Möglichkeiten gehabt, die wir heute mit dem iPhone haben, einfach nur mit diesem einen bekloppten kleinen Gerät für die Hosentasche. Die Welt hätte komplett anders ausgesehen, glaube ich, wirklich. Und das ist sehr bedauerlich. Und es ist absolut, deswegen ist es auch großartig und deswegen davon auch Social Media, so TikTok-Sachen wahnsinnig gut finden, weil die Leute sich da eben austoben können. Und das ist schon gut. Mhm. Das ist echt super. Aber gut, wir sind heute so nostalgisch veranlagt.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe, mir fallen gerade immer mehr Sachen ein, die ich irgendwann gemacht habe, wo ich nicht zuordnen kann, wann das war. Ich habe einmal bei so einem kleinen Projekt irgendwie so mitgeholfen und Zeug, fällt mir gerade ein. Und ich Ich weiß,
Apollo 11.
Ich kann dir nicht mehr sagen, wann es war. Also ich kann dir sagen, so wo andere solche Weichenstellungen bei mir waren, wo ich auch wusste an dem Tag, so mein erster Tag an der Uni, die Leute, die ich heute treffe, das verändert wahrscheinlich den ganzen Weg durch die Uni oder so. Mhm. Die hatten so eine, ich war ja erstes Jahr Informatik, war ich mit 900 anderen jungen, aufstrebenden Informatikern in dem Saal. Und die haben halt
eine eingeschworene Clique, ja.
Total. Und am ersten Tag bin ich da, habe ich mir überlegt, so, ich nehme jetzt diese U-Bahn. Ich nehme nicht die vorher, nicht die nachher, sondern ich nehme diese U-Bahn, um zur Uni zu fahren. Und das wird den Weg und die Leute, die ich treffe, auf jeden Fall beeinflussen. Dann komme ich dort an. Und dort steht jemand vor der Tür und hat so ein Eimerchen. Und da sind so zerknüllte Papierzettelchen drin. Ziehst du einen raus, ziehst eine Nummer. Und das ist dann deine Tutorengruppe, wo du reingesteckt wirst, damit dir die Tutoren dort irgendwie die Uni erklären. Und da habe ich natürlich die ersten Kommilitonen getroffen, dann, die da in der Gruppe waren. Es stellte sich dann im Nachhinein, also sehr bald stellte sich heraus, dass die Tutorengruppe, der ich da zugeordnet wurde, die war bei so einer Hardcore-Nazi-Burschenschaft, die auch prompt versucht haben, mich anzuwerben mit Bier, was damals bei mir überhaupt nicht gezogen hat.
Ich will Bits, kein Bier, Baby.
Das war eine bizarre Erfahrung, weil die haben dann so gesagt, hier, also die haben uns erklärt, wie die Uni so insgesamt funktioniert. Und dann haben sie gesagt, hier, die fünf Jungs, die hier sind, die können doch auch mal zu uns in unser Wohnheim-Dings kommen und so, ne, vorbeischauen. Und dann haben die uns da irgendwo hinbestellt, irgendwo in so ein Burschenschaftshaus, wo das bestand aus, das war halt so ein Wirtshaus war das. Ja, die hatten halt so eine Bar und da kannst du, willst du Bier? Nee. Sicher?
Okay, dann ist unser Programm hier zu Ende. Das wissen wir jetzt auch nicht weiter.
Naja, und dann ist irgendwie so ein Opa gekommen und hat erzählt, wie es früher war im Krieg und dass es voll gut war mit dem Krieg und überhaupt. Und dann habe ich gesagt, so, wisst ihr was, ich muss ganz dringend weg.
Wirklich?
Ja, und bin da nie wieder hin, natürlich. Und das war, also das Los war, was die Tutoren anging, sehr schlecht. Mhm. Was die Kommilitonen anging, ganz gut. Weil die dann in der Gruppe drin waren und da haben sich andere sehr interessante Verbindungen ergeben. Die, da waren einfach auch nette, coole Leute dabei. So.
Gut, gut.
Mhm. Ja. Die haben gesagt, die wollten auch irgendwie, die wollten ködern die neue Mitgliedschaft durch Bier und durch Wohnraum. Die hatten auch Zimmer in diesem Ding irgendwie. Mhm. Haben sie gesagt, guck mal, wir haben ja sogar eine Frau wohnen.
Weißt du, was eine Frau ist? Kennst du Frau? Hm? Ich las davon im Playboy.
Ich bin sehr interessiert, aber ich will trotzdem hier weg. Tschüss.
Ja. Trotzdem möchte ich keine Swastika tragen müssen.
Genau.
Ja. Ja, ja, ja. Das ist gut, sowas kann passieren. Ich glaube, ich hatte da nichts. Nee. Also bei uns, wir waren ja immer sehr, die Amerikanisten waren ja eher so ein Party-People-Haufen. Mhm. Und mit den anderen hatte ich nichts zu tun. Nebenfächer waren so Psychologie und Germanisten, das waren alles so, Germanisten waren so ungefähr wie deine Informatik, also unendlich viele. Also Germanisten sind wie Ameisen, die sind halt überall und es sind unendlich viele und sie sehen alle gleich aus. Und Psychologie war ja so eine ganz komische Mischung aus Menschen, die Psychologie studieren, weil sie Lösungen suchen für ihre Probleme und dann ganz viele Juristen und BWLer, also ganz komische Mischung war das immer, so Anzugträger und so totale Schluffis und ich irgendwie so mittendrin und so ein Anzug tragender Schluffi und das war, ja, also die Amerikanisten waren die coolen Guys.
Ich hatte gedacht,
die Einzige, mit denen ich noch Kontakt habe.
Ich habe ein Loophole gefunden, um irgendwie mich, ich habe ja dann die Uni gewechselt und habe da versucht, irgendwie noch meine Scheine von der einen in der anderen anerkennen zu lassen und sowas. Und habe gedacht, ich habe irgendwie einen super Trick gefunden, um mir ein paar Vorlesungen zu sparen oder sowas. Und habe ich gedacht, ich mache auch Psychologie Nebenfach. Und das war halt irgendwie so ein totales Langweiliges an irgendeinem Forschungsinstitut, wo sie irgendwie, es war komisch. Aber ich, naja, alles lang her, alles umsonst.
Ja. Ja, aber Psychologie war eigentlich mit das Spannendste bei mir. Es war so echt nur Nebenfach mit wenig Veranstaltung. Aber ich habe da keinen einzigen Menschen neu kennengelernt. Das ist auch, das war wirklich symptomatisch für Psychologie. Aber ich kannte ganz viele Leute von anderen, also vom Radio lustigerweise, zwei Leute, oder von beziehungsweise Amerikanistik und Radio. Die waren dann auch da und dann war alles hübsch, dann war es schön. Wir saßen immer auf einem Haufen.
Genau, der Trick war nämlich, wenn du Psychologie-Nebenfach genommen hast, dann konntest du dir die schwierige Statistik für Kommunikationswissenschaftler sparen und konntest die billige Statistik für Psychologen nehmen.
Die mich fast das Studium gekostet hat, jawohl. Mhm. Deswegen bin ich kein Mathematiker geworden. Ich bin durch die Statistikprüfung bin ich einmal durchgefallen. Das war das einzige Mal, dass ich das nicht geschafft habe.
Das war wirklich, nicht gegen dich jetzt, aber das war echt einfach. Weil das war so auf dem Niveau, so Statistik, wir haben ja einen Würfel und wir werfen ihn. Was kann passieren?
Ja, aber wenn du 10 Jahre keine Statistikgedanken hattest im Kopf, war das total fremd. Und das hat auch, wir haben das auch nie gebraucht. Mhm. Ja, also ich fand was kann passieren, was passiert, wenn du das und das machst, und zwar nicht mathematisch, sondern was passiert, wenn du einem Menschen dieses Bild vorsetzt, was wird passieren? Das fand ich viel spannender, als was wird passieren, wenn das 100.000 vorsetzt und was wird dann die Statistik bringen? Ich fand also die Einzelgeschichte viel interessanter. Aber, und für mich war das die Hölle. Ich musste erstmal wieder lernen, wie man Brüche nochmal auflöst und so ein Quatsch. Das konnte ich nicht mehr. Warum auch? Ich habe das seit der Schulzeit nicht gebraucht. Mhm. Und ich kann es auch heute, glaube ich, nicht mehr. Wenn ich heute in die Statistikprüfung setze, habe ich keine Ahnung mehr, wie das geht. Aber gut, das war dann beim zweiten Anlauf auch überstanden und dann war das Studium doch gerettet. Gerettet.
Na gut. Also, ja. Falls ihr sehr jung seid und die Weiche vor euch habt, weltweise, und ansonsten einfach mal rumwurscheln wird schon.
Ja, also rumwurscheln ist das Wichtige. Es ist wirklich, man kann das, glaube ich, gar nicht oft genug betonen, dass das Studium an sich war okay, aber eigentlich egal. Mhm. Also ich hätte genau statt Amerikanisten, es war schon okay, ich würde es nicht anders studieren, aber es ist für das Allgemeinwissen ganz wichtig und so. Und ich habe in Psychologie ganz viel zum Thema Layout und Schreiben und so gelernt, weil das sind so Nebenaspekte der Markt- und Werbepsychologie, das ist auch da wichtig. Aber ja, du musst aufbrechen. Du wirkst riesig. Mhm. Gut, Timo ist los, das Taxi ruft. Alles Gute für euch. Wir reden beim nächsten Mal weiter von damals und erzählen vom Krieg und vom Krieg im Kopf. Und alles Gute. Vielen Dank, Pascal, für den Braten. Mhm. Und ja, alles Gute, auf bald.
Servus.
Tschüss.